Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute gehen wir endlich in Witcher. Die neue Staffel ist draußen seit Freitag, den 17. Dezember und heute ist Montag, der 20. Dezember und wir haben alle Folgen gesehen und müssen reden. Für diese Diskussion habe ich einen besonderen Gast bei mir im Abstandsstudio und zwar die liebe Vanessa. Moin Vanessa.
Hallo Hannah.
Hi Vanessa, du bist ja im Podcast-Business auch schon seit längerem unterwegs und auch im Radiobereich tätig. Erzähl doch einmal ganz kurz der Zuhörerschaft, wer du bist. Wer ist Vanessa Schneider und was macht die so?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage an mich. Ich hasse sowas immer wie die Pest, aber ich mach's mal ganz kurz. Ich habe einen Serienpodcast, der heißt Skip Intro vom Bayerischen Rundfunk. Gibt's überall, wo man Podcasts findet, frei zugänglich in der ARD Audiothek natürlich auch. Gerne übrigens bewerten, gibt's jetzt neu bei Spotify diese Funktion, auch diesen Podcast bewerten. Genau, und da reden wir alle 2 Wochen über neue Serien, aufgehangen an einem Thema, was irgendwie mit der Serie zu tun hat, kann alles Mögliche sein von, keine Ahnung, Romantisierung von Stalking über wie viel ist dran an The Billion Dollar Code von Netflix oder sowas. Genau, und dazwischen kommen ab und zu mal kürzere Kritiken auch raus in unserem Kanal. Da findet eigentlich jeder Serienfan was Passendes.
Ich finde ja immer noch euren Titel super geil, Skip Intro. Ich muss auch immer an dich denken, wenn ich draufklicke und auch wenn ich nicht draufklicke.
Das ist eigentlich ironisch, weil ich skippe niemals das Intro. Ich liebe Serienintros. Ich bin total traurig darüber, dass die langsam irgendwie verschwinden, habe ich den Eindruck. Und ich skippe nie.
Wirklich?
Okay. Es gibt eins, das ich skippe, warte. Und zwar das von The Morning Show. Das hasse ich so sehr, aber auch nur wegen der Musik.
Ich habe mich daran gewöhnt, komischerweise, auf dieses Dumm-Bum-Bum-Bum-Bum. Ich finde, den Beat mag ich ganz gern. Ich bin irgendwie näher, rangewachsen, sage ich mal so. Und ich glaube halt, kann man bei Apple überhaupt Skip-Intro machen? Ich glaube nicht.
Nee, ich spul wirklich vor, ja. Die Arbeit nehme ich auf mich.
So sehr hast du das Intro. Genau, aber ganz toller Podcast, also hört da rein in Skip-Intro. Vanessa, wir reden über Witcher und jetzt musst du ja einmal kurz deine Vergangenheit eigentlich beschreiben. Bist du Buchkennerin? Kennst du die Games? Wie ist so dein genereller Zugang zu dem Witcher-Franchise?
Ich habe gar keinen gehabt richtig vor der Serie. Ich habe die Serie angefangen, völlig unbeeindruckt. Mein Mann hat die Witcher-Games gespielt, das habe ich mal so aus dem Augenwinkel mir angeguckt, aber es war immer so eine Welt, die mich überhaupt nicht angezogen hat, weil es eben so ein Fantasy-Setting hat. Und er war aber so mega begeistert von der ersten Staffel, dass er sich die mit mir nochmal von vorne angeguckt hat und mich gezwungen hat, mir die anzuschauen. Und am Anfang dachte ich noch so, oh mein Gott, das sieht so aus wie Xena oder sowas. Aber irgendwie auch lustig. Und dann habe ich aber total schnell Gefallen dran gefunden und sehr viel Spaß dran gehabt. Und das ist eigentlich meine gesamte Geschichte mit The Witcher. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist aber, dass diese Serie gerade in den ersten paar Folgen von der ersten Staffel so ganz viele Details, die man von Games kennt, einfach mit aufgenommen hat. Ob das jetzt so Sidequest-artige Sachen sind oder ob auch diese Getränke, die er trinkt, diese
Elixiere,
genau, dass das benutzt wird in der Serie als Mechanik im Endeffekt. Die Kampfszenen fühlen sich an wie Spielszenen, wie so, als wäre es irgendwie so eine Third-Person-Kampf. Also ich fand es total toll aus Gamer-Perspektive.
Ja, witzig. Stimmt, der Kampf ist fast wie so ein Quicktime-Event. Mhm. Ne? Fehlt noch ja. So ein X oder Y.
Ich habe gestern mir die erste Folge nochmal angeguckt und ein paar Folgen aus der ersten Staffel und dachte echt so, wow, das ist so gut einfach umgesetzt. Leute, die Games spielen oder die überhaupt Games spielen, werden das mögen.
Aber habe ich richtig rausgehört, Fantasy ist so gar nicht dein Genre? Ich bin gerade so ein bisschen baff davon.
Ja, nee, tatsächlich. Ich bin wirklich fantasymäßig immer so ein bisschen abgeturnt gewesen. Ich liebe Science Fiction über alles und ich glaube, dass es darin begründet ist. Ich mag den Blick in eine Zukunft immer irgendwie lieber als einen Blick in eine Vergangenheit, an der man auch nicht mehr viel ändern kann. Vielleicht ist es das. Und ich konnte auch nie so richtig viel mit den Figuren anfangen. Also die Figuren sind ja oft auf ihre Rollen so zugeschrieben, die man in dieser mittelalterlichen Fantasiegesellschaft eben so hat, ne? Dann bist du halt, keine Ahnung, der Typ, der Schlosser ist oder so. Ein Schlosser ist ein falsches Beispiel.
Schmied.
Hufschmied. Genau, ein Hufschmied und dann bist du die Tochter des Hufschmieds. Und dann hast du auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, außer du bewegst dich außerhalb der Gesellschaft. Dann bist du eine Hexe beispielsweise als Frau. Also irgendwie fand ich das immer sehr beschränkend. Und ich mochte auch das ästhetisch irgendwie nicht so gerne. Ich fand das Science Fiction für mich immer ansprechender.
Jetzt, also ich gehöre ja zu den Witcher, sag ich mal, Ultras fast, also Buchkenner und auch Games, Buchkennerin und auch Games, Spielende sehr intensiv, ne? Und insgesamt würde ich sagen, dass ich Fantasy immer wahnsinnig gern gelesen habe als Kind und vor allem so als Teenager, weil gerade das, was du sagst, du hast natürlich recht, viele Fantasy-Geschichten spielen in so einer Mittelalterwelt. Es gibt aber ja auch viele Welten, die müssen nicht unbedingt in der Vergangenheit sein. Ne? Es kann ja auch ein Paralleluniversum sein oder es gibt ja auch zum Beispiel jetzt, vielleicht hast du es ja auch schon gesehen, in Arcane ist es ja eigentlich vielleicht eine andere Welt, die Sci-Fi und Fantasy-Elemente mischt.
Also damit kann ich mehr anfangen, ja.
Ne, da gibt es ja auch ganz viele Elemente. Also klar, es muss irgendwie Magie mit drin sein, aber es muss jetzt nicht unbedingt in so einer Mittelalterwelt sein, wo das natürlich meist so die großen, ne, Fantasy-Welten sind, die wir kennen von Herr der Ringe oder sowas, wenn wir das jetzt mal Mittelalter nennen, oder halt ein krasses Worldbuilding, was halt uns sehr stark daran erinnert. Interessant fand ich aber genau den Punkt, den du gerade sagtest. Natürlich, wenn es so eine Art Mittelalterwelt ist, haben natürlich Frauen oder Töchter, ne, von Schmieden und Co. nicht so viel zu melden. Aber gerade das, was du gerade sagtest, wenn es um Magie geht, ist es ja oft so, dass dann Frauen oftmals die Magie innehaben und dadurch ja auch sehr mächtig werden. Mhm. Und für mich war das als Kind dann immer so eine Art feministischer Literatur, die ich, also unbewusst, ich wusste natürlich nicht, was feministische Literatur ist oder so, aber ich habe es immer wahnsinnig gern gelesen, weil ich so toll fand, mich zum einen in diese Welt zu begeben, meine Kreativität da irgendwie frei zu entfalten und dann auch noch diese Frauencharaktere zu lesen, die einfach so ganz anders waren als die Frauen oder Mädchen, die ich jetzt bin, logischerweise in meiner Welt.
Absolut, das ging mir aber auch so. Ich habe total gerne solche Bücher gelesen früher und ich habe besonders gerne Bücher über Hexen gelesen. Hexen jeder Art haben mich wahnsinnig fasziniert. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch noch rote Haare. Das heißt, das wurde mir auch immer so von außen irgendwie zugeschrieben und damit habe ich mich immer extrem identifiziert. Also das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war es eher so ein dass ich diese ganze, naja, Drachen und kleine Menschen mit Haaren auf den Füßen, wie bei den Hobbits oder so. Also irgendwie, das ist nicht so meine Welt gewesen. Also gerade Herr der Ringe ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mich gar nicht reinfinden kann.
Und Harry Potter?
Auch nicht.
Wirklich? Vanessa? Ja,
das liegt aber, glaube ich, tatsächlich daran, dass ich damals, als die Bücher bei uns in Deutschland prominenter wurden, so Anfang der 2000er, da habe ich völlig andere Sachen gelesen. Und ich weiß noch, dass ich das erste Buch gekauft habe für meine kleine Schwester, die nicht so gerne gelesen hat und die mehr lesen sollte. Und dann habe ich ihr dieses Buch gekauft und habe auf dem Weg zu ihrem Zimmer über eine halbe Stunde hinweg mehrere Seiten gelesen, so ungefähr 30 oder so. Und kam dann bei ihrem Zimmer an und dachte nur, boah, auf gar keinen Fall werde ich es weiterlesen. Ich verstehe gar nicht, warum das so ein Hype drum ist. Und das war dann meine Geschichte mit Harry Potter. Bis ich dann ein paar Jahre später einige von den Filmen mir angeguckt habe. Aber ich habe da also nie den Weg dazu gefunden.
Okay.
Ich hoffe, das ist jetzt kein totaler Bummer für dich.
Nee, aber das finde ich ja, okay, dann machen wir aber heute die komplette Trennung. Also dann haben wir wirklich jemanden, der sehr viel mit Fantasy anfangen kann, ne? Und jemanden, der halt wirklich die Serie einfach guckt als eine Person, die da jetzt, sage ich mal, weniger Zugang hat und sehr neutral, ne, an die Sache herangeht. Das ist ja vielleicht auch ganz schön.
Finde ich, vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das zeigt ja eigentlich, wie breit das Publikum von so einer Serie sein kann, anders als vielleicht bei Vorgängerserien oder Filmen aus dem gleichen Genre. Weil, also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass mich diese Serie so anspricht und dass ich damit so viel Spaß haben kann.
Bist du Game of Thrones Fan oder nicht Fan?
Auch da bin ich reingewachsen. auch da bin ich eher durch Zwang reingewachsen und ich glaube, hätte ich die erste Staffel alleine geguckt, wäre ich da sofort ausgestiegen. Aber ich habe es dann zu Ende geguckt und die Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen. Aber ich brauchte da immer so ein bisschen Betreuung, sag ich mal, weil das Worldbuilding bei solchen Serien natürlich auch immer super extensiv ist. Das sieht man jetzt ja auch bei The Witcher, wobei ich da finde, bei The Witcher, das ist viel viel sanfter passiert als bei Game of Thrones, wo man einfach so reingeworfen wird und dann jetzt komm klar mit all diesen Parteien und merkt dir gefälligst alle Namen. Das fand ich bei Game of Thrones viel, viel schwieriger und anstrengender, diese ganzen Stammbäume nachzuvollziehen und auf dem Schirm zu behalten. Ich musste immer alles nachlesen.
Aber witzig, mein ganzes Theorie, sage ich mal, Cluster, was ich mir aufgebaut hatte für Witcher Staffel 2, ist gerade in sich zusammengefallen. Mein ganzes Kartenhaus.
Oh nein!
Weil ich nämlich genau der anderen Meinung bin oder die Vermutung angestellt habe, dass es, obwohl die Welt von Game of Thrones sehr viel komplexer ist, gebe ich dir recht, ne? Und die Stammbäume und die Vergangenheit sehr viel ausgearbeiteter sind in den Büchern vor allem, habe ich das Gefühl, dass Game of Thrones in den ersten Staffeln einen besseren Job gemacht hat als Witcher. Mhm. Aber oh Gott, wir müssen reden. Also, langes Vorgeplänkel, genau. Heute wird es auf jeden Fall nur einmal noch ganz kurz um die erste Staffel gehen, bevor wir in die zweite Staffel reingehen. Und wir werden natürlich Spoilerwarnungen geben. Ich schätze mal, so gegen Ende irgendwann werden wir auf jeden Fall in Spoiler-Territory auch zum Finale kommen. Aber ja, ihr könnt noch weiterhören, wenn ihr vielleicht noch nicht so weit seid. Also, wir werden Warnung geben.
Okay, ich merke mir das. Ich warne auch.
Genau, ja, genau. Ne? Man muss sich das nochmal vorhalten. Ich habe mir ja noch eine Notiz gemacht. Aber dann, erste Staffel. Dann musst du ja jetzt wirklich einmal als sehr neutraler Mensch, der mit Witcher vorher wenig am Hut hatte, einmal sagen, wie hat dir denn die erste Staffel gefallen?
Ich fand es total unterhaltsam. Ich hatte so viel Spaß daran, an der Selbstironie, die Figuren alle mitgebracht haben. Das fand ich total erfrischend in diesem Genre, weil das nimmt sich ja traditionellerweise immer wahnsinnig ernst. Und ich finde aber, vieles daran ist einfach natürlicherweise sehr witzig und das hat The Witcher so angenommen für sich. So wie diese 90er-Jahre-Serien wie Xena, was ich vorhin schon erwähnt habe, oder Hercules oder so, wo das vielleicht eher so aus Versehen passiert ist, dass es lustig war. Und The Witcher embraced das alles und ist absichtlich witzig und kommentiert das halt auch über die Figuren. Das finde ich total gelungen und super. Also das hat mir echt Spaß gemacht und mir hat es auch Spaß gemacht, dass es so leicht trashig ausgesehen hat in der ersten Staffel. Wäre das schon direkt so super poliert gewesen, auch was die Monster angeht, dann hätte ich vielleicht also diese Ironie gar nicht so super stark wahrgenommen, aber dadurch wurde es also ein bisschen unterstrichen. Also irgendwie hat das für mich einfach funktioniert, allein durch den Humor.
Also würdest du mich sehen und würden die Hörenden mich sehen, würde ich wirklich mit den Augen klappern, weil das ist nämlich, glaube ich, genau die Quintessenz, die mich stört an der Umsetzung. Denn, und jetzt fange ich mal an, und ich weiß, es ist ein ganz schwieriger und ganz, ganz schmaler Grat, auf dem ich mich bewege, aber ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich denke, Leute, die gerne Fantasy lesen, und wie gesagt, ich würde mich damit einschließen, natürlich weiß ich, dass es ja fiktional ist, ne? Also keine Frage, das muss mir keiner erklären, dass diese Welt natürlich nicht in der Realität besteht. Trotzdem begebe ich mich ja gerne in diese Realität, also in diese, ne, fiktionale Realität, weil ich ja gerade einfach das unfassbar kreativ finde, was sich da Autoren und Autorinnen ausdenken, ne? Also ich finde, es ist ein Kunstwerk geradezu, was für eine Welt sich da erdacht wird. Und gerade in den Büchern ist es natürlich noch tausendmal komplexer als jetzt in einer Serie. Deswegen habe ich da allein schon vor der Kreativität wahnsinnige Hochachtung. Aber auch in dem Moment, wo ich mich in dieser Welt befinde, ist die Welt ja für mich echt. Und zwar nicht echt im Sinne von, dass ich glaube, dass es passieren könnte oder irgendwas, sondern echt einfach in meinem Fantasiegebilde, in meiner Fiktion, in der ich mich gerade befinde. Weißt du, wie in so einem Moment, wenn du eine Serie guckst, dann ist das ja auch in dem Moment nicht, dass du denkst, dass die Charaktere wirklich bestehen, aber du willst ja in dem Moment glauben, dass sie bestehen, weißt du? Du fakest das ja so ein bisschen für deine Empfindung, die du hast. Und genauso geht es mir bei Fantasy auch. Und genauso wird es dir auch bei Sci-Fi gehen. Ne? Du guckst Foundation und denkst ja nicht in dem Moment nach, oh Gott, das ist alles trashig und ironisch gemeint. Du denkst ja schon, was haben die sich dabei gedacht? Und ach, jetzt gehen sie irgendwie auf diesen gesellschaftspolitischen Punkt, den sie irgendwie leicht abgewandelt haben für die Zukunft, etc. Du weißt, glaube ich, was ich meine.
Oder? Ja, total, absolut.
Und das war nämlich immer ein Punkt, den ich nicht mochte bei dieser Umsetzung von The Witcher, dass ich immer das Gefühl hatte, sie nehmen es halt nicht ernst genug. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mit deinem Mann auch darüber mal reden, die Games, finde ich, nehmen es ernst genug.
Oh ja.
Und natürlich sind wir in einem Game, weißt du? Also natürlich weiß ich, dass ich in einem Game bin und die ganze, weißt du, ich weiß, dass das alles fiktional ist. Aber CDPR, der Entwickler, nimmt es ernst und gibt dir sozusagen alles an die Hand, vom Worldbuilding, vom Kostümdesign, von allem Möglichen, dass du in dem Moment, wenn du das spielst, über hunderte von Stunden, du dich in dieser Welt nicht, es ist nicht ironisch gemeint, es ist sozusagen echt gemeint.
Ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der Umsetzung von Buch zu Game zu Serie, weil im Game bist du ja alleine und The Witcher ist notorisch wortkarg. Das heißt, er muss sich auch nicht großartig unterhalten, wenn er da durch die Gegend reitet. In der Serie ist das ja alles sehr kondensiert und er begegnet die ganze Zeit Leuten. Das heißt, viele Teile aus dieser Serie bestehen nun mal aus seinen Begegnungen irgendwie. Und da der ja so wortkarg ist, ist, glaube ich, da echt eine Riesenhürde für die SerienmacherInnen gewesen, dass trotzdem in diesem Stil zu halten, den man aus den Games gewohnt war. Und ich glaube, da hilft der Humor so ein bisschen an dieser Stelle. Aber ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, wäre ich du gewesen und hätte man das zum Beispiel jetzt mit Fallout gemacht, was ja auch noch kommen soll als Verfilmung, dann hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich reagiert darauf. Ich persönlich finde das aber sehr, sehr erfrischend in dieser Kombination.
Weil das Ding ist nämlich Sapkowski, ne? Der polnische Autor, die Bücher sind auch teilweise sehr witzig. Also das denkt man vielleicht nicht, wenn man sich diesen alten Grumpy Dude anschaut, auch in den Interviews. Ich finde den wahnsinnig unsympathisch und er hasst ja auch Gamer und Games und alles. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr unsympathisch. Aber die Bücher sind wirklich witzig und teilweise wirklich toll geschrieben. Also gerade eine Siri oder eine Yen ist fantastisch geschrieben. Und ich liebe es sowieso, wenn du Bücher liest und dann lauthals lachen musst. Ich finde, das ist immer ein sehr merkwürdiger Moment. Ne? Und bis ein Buch das überhaupt schafft, ne? Oder bis Humor das überhaupt schafft. Aber es ist nicht witzig an den Stellen, wo die Serie glaubt, dass es witzig ist. Oh Gott.
Wie setzt denn das die Serie um? Also wenn du jetzt sagst, dass Siri und Yen eigentlich auch ein bisschen witzig sind ab und zu. Findest du, dass das gut getroffen ist in der Serie?
Nein.
Weil die sind ja null witzig.
Deswegen. Also ich kann kurz erzählen, was sehr süß ist und was wirklich Sapkowski brillant schreibt, ist, Siri ist ja eigentlich in allem, was jetzt passiert in der Serie, 8 Jahre alt und ein Kind.
Oh.
Und er schreibt wahnsinnig gut Kinder. Und sie ist natürlich, Siri ist auch ein bisschen frech und einfach aber auch sehr, ja, sehr frech in dem, wie sie antwortet. Und du musst dir jetzt vorstellen, also ein Geralt, wie du schon sagtest, der sehr wortkarg ist und immer so ein bisschen steif, ne, und so, ne, hat also jetzt mit einem 8-jährigen Kind zu tun, die natürlich ein bisschen arrogant und so ist, weil sie ja auch als Prinzessin aufgewachsen ist, klar, ne, mit einer gewissen Art von Macht, aber mit halt auch so einem ganz frechen, wie halt Kinder auch sind, weißt du? Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Kombination von diesem sehr wortkargen Geralt mit einem sehr frechen 8-jährigen Mädchen, mit dem er ja sonst auch wenig zu tun hatte. Er hatte ja noch nie irgendwas mit, ne? Er hatte ja kaum selber eine Kindheit. Das funktioniert bezaubernd. Und das haben sie in der ersten Staffel schon komplett natürlich weggelassen, weil der ganze Brokilon war Mist und dann Siri, weißt du, ist ja halt nicht mehr 8. Aber das ist natürlich schade, aber ich gebe dir recht, dass ich natürlich teilweise auch bei Witcher, bei der Serienumsetzung lachen muss. Nicht vielleicht jetzt, weil es teilweise so trashig aussieht, ne? Sondern weil teilweise ja auch durch Jeske und Co. noch wirklich ein gewisser Humor dazukommt, ja, den ich ja auch mag, weißt du? Keine Frage. Ja, ja. Aber ich glaube jetzt, das ist nämlich, ich hatte oft das Gefühl mit Leuten, über die ich über Witcher rede, dass die nämlich genauso denken wie du. Und das ist ja auch absolut verständlich und es wird wahrscheinlich, schätze ich, auch mal über 50% der Zuschauerschaft sein, die einfach sagen, ach, das ist eine witzige Unterhaltung, ein bisschen ironisch, ein bisschen trashig, so wie ich mir Fantasy halt vorstelle.
In der ersten Staffel muss man dazu sagen jetzt. In der zweiten ist es natürlich alles ein bisschen anders. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was du nämlich meintest mit Siri, ich finde so ein bisschen was von dieser Beziehung von Geralt zu einem kleineren oder jüngeren Kind, haben sie in der ersten Folge untergebracht mit diesem Mädchen, was ihn anheuern soll, um irgendein Monster umzubringen. Und die ist ja auch, die redet die ganze Zeit mit ihm und er ist immer nur grummelig und gibt dir so ein Wort Antworten. Und ich finde, da kommt das auch so ein bisschen durch, so ein Charme.
Stimmt. Ja, aber ich glaube, das ist, ich merke gerade, wie traurig ich werde, dass sozusagen Leute so Witcher gucken, aber ich kann es natürlich hundertprozentig verstehen und
oh,
danke
es tut
noch
mir so leid.
Nee, weil auch ich in meiner Bubble, ich habe das Gefühl, ich hänge natürlich auch viel mit Leuten rum, die sehr viel Zugang haben zu Fantasy oder sonst, wenn sie keinen Zugang haben, einfach Witcher gar nicht gucken, weißt du?
Mhm.
Gibt's ja auch viele, ne, die einfach sagen, nee, ich lass das weg, ne, so ungefähr, es gefällt mir nicht und gut ist, ist ja auch absolut gerechtfertigt. Deswegen muss ich gerade noch so ein bisschen nachdenken. Ja, aber ich glaube, liebe Serienjunkies da draußen, danke nochmal für diese Einschätzung. Schreibt uns da auch gerne, ne, an podcast@serienjunkies.de, auf der Skala, wo ihr euch da wiederfindet, auf Fantasy, Nerd, Buch oder eher Konsument und oder Konsumentin und amüsant. Aber dann gehen wir doch mal in die zweite Staffel. Wir hatten ja das große Finale in der ersten Staffel, die Schlacht von Sodden. Halt, kurze Frage, hat dir die Schlacht gefallen, wie es aufgelöst wurde, die erste Staffel?
Also es hat mich jedenfalls nicht gestört. Es ist mir jetzt nicht negativ in Erinnerung geblieben. Aber also ich meine, ich weiß auch nicht, also ich bin bei so Schlachten wirklich komplett emotionslos. Die streiche ich sofort wieder als, ja, ein Spektakel und es ist ein Cliffhanger für die nächste Staffel und irgendwas Entscheidendes wird hier passiert sein. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ich meine, genauso geht es ja dann auch weiter in der zweiten Staffel.
Ich wollte gerade sagen, das ist wieder nur das Gleiche irgendwie nochmal.
Ja.
Aber es ist so witzig, Vanessa, weil normalerweise geht es mir ja genauso. Ich bin auch überhaupt kein Schlacht- und Kämpfe und Co. Das, und Horror, weißt du, wenn ein Horrormonster um die Ecke kommt, I don't care, ne? Das geht mich, interessiert mich überhaupt nicht. Mich hat aber natürlich die Schlacht von Sodden gestört, weil sie, fand ich, technisch relativ schlecht umgesetzt war. Aber jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, so sehen halt Fantasy-Schlachten aus.
Ja, well, oder sie sind so dunkel, dass man sie nicht mehr sehen kann oder muss. Auch das passiert. Ja, ich weiß nicht. Müssen sie denn wirklich so aussehen?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel in Game of Thrones, hier allein Battle of the Bastards oder andere Schlachten, wie gut, also sorry, ist natürlich immer ein krasses Thema, aber wie gut diese auch technisch umgesetzt werden können, handwerklich umgesetzt werden können.
Mit Budget, vielleicht ist es eine Budgetfrage gewesen. Ich meine, The Witcher hatte in der ersten Staffel ja weniger Budget jetzt als in der zweiten und vor allen Dingen nicht in dem Rahmen, was Game of Thrones da zur Verfügung gestanden hat, oder?
Aber das ist ja gerade nicht so, Vanessa.
Ist
also
es nicht?
Angeblich hatte Witcher erste Staffel 100 Millionen und ich glaube, Game of Thrones hatte erst ab Staffel 3 oder so 100 Millionen.
Okay, ich nehme alles zurück. Entschuldige bitte, das war uninformiert. Und
ich glaube, also wie gesagt, das sind natürlich keine offiziellen Zahlen, aber das Problem ist ja auch bei Game of Thrones, in den ersten Staffeln, wo noch Schlachten vorkamen, haben sie die Schlachten ja meist geskippt. Also statt eine schlechte Schlacht zu machen, haben sie ja nur eine kurze Schlacht gemacht.
Oder sie haben die Schlacht einfach während einer Sexszene nacherzählt. Einer Nacktszene.
War das so?
Ja, es gab zum Beispiel so eine Badeszene, wo einfach erzählt wurde, was passiert
ist. Ich habe auf andere Dinge geguckt. Nein, aber das war zum Beispiel ganz bekannt. Also die großen Schlachten in den ersten Staffeln waren entweder sehr, sehr kurz, auch sehr, sehr dunkel, oder sie haben sie einfach weggelassen. Und das hätte man ja bei Sodden potenziell auch machen können. Und das finde ich ja auch sowieso immer ganz gut. Wenn du nicht die Möglichkeiten hast, finanzieller Natur es gut zu machen, dann lass es lieber weg, weißt du,
ja,
als es schlecht
dann
zu machen.
Es an. Ja.
Ja, genau. Und ich finde hier, man kann sich ja ungefähr vorstellen, auch gerade wenn man jetzt das Aftermath sieht im Auftakt der zweiten Staffel, dass das natürlich eine krasse Schlacht gewesen sein muss, weißt du? Aber dafür muss ich jetzt nicht lauter Magierinnen sehen, die irgendwie an einem Plastikbaum rütteln und dann ist das irgendwie, ja, ich weiß nicht, Baummagie. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen hart. Sorry.
Nee, das stimmt schon. Und ich finde auch, das Aftermath war ziemlich, ziemlich hart dann in der ersten. Das ist die erste Folge in der zweiten Staffel dann. Also das hat mich schon sehr stark an so erste Weltkriegsbilder erinnert, die man so kennt oder schon mal gehört oder gesehen hat. Also das fand ich schon ziemlich heftig. Und ich fand aber auch schön, wie da dieses Trauma, was aus solchen Schlachten hervorgeht, mal in einer Fantasy-Serie mit thematisiert wurde. Also so ganz unterschwellig irgendwie. Das fand ich sehr gut. Auch wie sie über das Feld geht und nach Erinnerungen sucht an Yennefer, also das fand ich super stark.
Fand ich auch.
Echt gut? Ich fand's super.
Nee, fand ich auch. Und das meine ich, weißt du, das hätte mir schon, nicht, dass ich sage, dass jetzt die Schlacht von Sodden komplett, wie gesagt, weggelassen werden sollte, aber ich fand die Szene zum Beispiel sehr viel stärker und das Bewusstsein, was eine Schlacht mir bedeutet, fand ich, war hier auf dieser ganz zarten Art und Weise, fand ich sehr viel ergreifender, als wenn ich jetzt hier nur Bum-Bum-Action und CG-Feuerbälle sehe.
Ja, weil es persönlicher ist, weil diese persönlichen Schicksale da direkt aufgegriffen werden.
Ich habe mich zwar gefragt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn ich Siri wäre, warum ich auf ein Pferd setze, wenn Geralt humpelt und am Bein verletzt ist.
Ja, one of the many questions.
Aber das sind immer so meine persönlichen Sachen. Nee, aber das fand ich auch eine sehr starke Eingangsszene. Und ich muss es natürlich sagen, sie haben auch endlich die Rüstungen geändert von Nilfgaard. Das war ja, ich weiß, das ist ein kleiner Punkt, aber ich habe mich so sehr darüber aufgeregt. Und ich glaube, jeder Gamer und jede Gamerin auch, ich schätze aber deinen Freund auch, oder? Die Rüstungen waren, fand ich, unterirdisch.
Alle haben sich darüber geärgert. Ich meine, Henry Cavill hat sich darüber geärgert in den Kampfszenen, weil die nichts ausgehalten haben. Also im Endeffekt, ich glaube, niemand war damit glücklich.
Aber das meine ich wieder, Vanessa. Wie kannst du mir eine Welt bauen, weißt du, und ein Budget haben von angeblich 100 Millionen und dann setzt du da so eine Plastikrüstung hin, die noch nicht mal funktioniert wie eine Rüstung. Und das meine ich auch mit einer Art von Respekt, dass du einfach, weißt du, bei Game of Thrones, jede Rüstung hatte ja aus jedem Land, wo sie herkam, einen Auftrag, weißt du, eine Aufgabe, die Aufgabe einer Rüstung halt, weißt du, die hatte Schnallen, wie sie zusammengesetzt war, sie hatte ein Metall oder einen Stoff, ne, damit sie schützt. Sie schützte auch die jeweiligen Punkte, die besonders gefährdet sind. Und dann sehen wir hier irgendwie in 2019, wo die erste Staffel ausgestrahlt wurde, so eine Plastik-Krickel-Krackel-Rüstung, die da so draufgesetzt wird auf dem Arm.
Also ich fand das in einem Punkt fand ich das tatsächlich sogar clever, das mit der Rüstung, weil sie nämlich die ganze Zeit ja auch thematisieren, was er für schrottige Sachen anhat und dass er neue Klamotten braucht und so, was ich aus Games-Logik heraus total genial fand, weil ich mir dachte, ja, genau so funktioniert das im Game, du musst die ganze Zeit grinden, damit du dir irgendwas Neues kaufen kannst, damit deine Rüstung endlich besser ist und dich tatsächlich schützt und du nicht nackig durch die Gegend rennst. Also insofern fand ich das eigentlich cool, aber die haben es dann ein bisschen... Die haben das gar nicht aus dieser Perspektive ernst genommen. Und das ist mir aber dann mit dem Laufe der Staffel auch immer bewusster geworden. Und deswegen gebe dir insgesamt absolut recht, was die Kostüme angeht. Aber aus diesem einen Punkt, Blickwinkel, fand ich das zunächst erstmal sehr clever.
Na gut, ne? Ja, also wenn man das als Begründung nimmt.
Für die erste Folge, ne? Und dann ist es aber auch gut, dann kann er sich auch mal was Neues leisten, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, und nachher sehen wir ja auch, und ich glaube, das ist ja auch eindeutig, die Nilfgaard-Rüstungen sind ja komplett eigentlich die aus dem Spiel, ne, übernommen, aus den Spielen übernommen, und das sieht einfach tausendmal besser aus. Und wir haben sie in hell und in dunkel nachher am Ende, die sehen fantastisch aus.
Ja, und das ist eh interessant, ne, die haben sich ja tatsächlich von den Spiel, Kostümen stark gelöst gehabt, zumindest in der ersten Staffel, und wollten das auch gar nicht nehmen, weil sie das gar nicht so sehr in diese Welt, andocken wollten. Deswegen fand ich es total spannend, dass sie es dann jetzt in der zweiten Staffel dann doch näher rangeholt haben.
Ja, das ist ja meiner Meinung nach so ein Ding gewesen, dass als Netflix Witcher verkündet hat, haben sie ja auch 10.000 Mal immer gesagt, basiert auf den Büchern. Ne? Basiert auf den Büchern, basiert auf den Büchern, basiert auf den Büchern. Wir wissen ja auch noch so ungefähr, dass der Sapkowski-Lawsuit, also er hat ja auch geklagt, ne, gegen CDPR, glaube ich, noch lief, als es bestellt wurde anfangs. Die haben sich jetzt geeinigt, aber das war, glaube ich, nicht leicht. Und ich glaube, Netflix und Sapkowski wollten da sehr eindeutig halt die Bücher in den Vordergrund tun, obwohl wir natürlich wissen, dass vor allem der Erfolg von Witcher 3 nach dem Release 2015 auf jeden Fall diese riesen Fanliebe und Fangemeinde fabriziert hat. Ne? Also 30 Millionen verkaufte Games. Ihr könnt irgendwie auf die Steam-Charts gucken. Das wird immer noch gespielt, das Game, obwohl das halt, wie gesagt, über 6 Jahre alt ist. Es hat einfach auch mit der Games-Liebe zu tun, dass diese Witcher-Brand so unfassbar stark ist. Und klar, ja, die Bücher haben sich auch millionenfach verkauft, aber vor allem ja auch nach den Spielen. Ne? So. Und deswegen glaube ich, ganz ehrlich, das ist meine Vermutung, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, dass Netflix und die Produktion da sehr stark auf die Bücher, ne, rumdrückte. Wir haben es ja auch anfangs gesehen, im Poster stand ja auch drin, based on the books. Geralt hat ja auch nur ein Schwert auf dem Rücken, ne?
Stimmt.
Nicht zwei, was ja, ne, Gamer natürlich und Gamerinnen immer wissen, dass der Games Witcher oder Geralt immer die beiden Schwerter auf dem Rücken hat.
Ne? Er hat sie ja, aber er hat sie in dieser komischen Hülle drin.
Ja, sie tun noch nicht mal beide Schwerter hinten drauf. Weißt du, deswegen. Das war für mich auch so mal wie so eine Band, als ob er so eine, ich weiß nicht, eine Geige mitschleppt oder so. Aber stimmt, aber das meine ich, weißt du, also eigentlich gehen sie ja immer sehr krass gegen die Games-Visualisierung, ne, vor. Aber ich will, oh Gott, ich komme nur vom einen Rant ins nächste, es tut mir so leid. Worauf wir eigentlich ja zu sprechen kommen wollen, was ich sehr spannend fand, war, die erste Staffel war ja eher so ein bisschen auf den Kurzgeschichten basiert, ne, mit einem kleinen seriellen Überbau. Und jetzt in der zweiten Staffel wussten wir also, es wird nur ganz, ganz wenig auf die Kurzgeschichten eingegangen und wir haben einen größeren seriellen Überbauplot, der jetzt vorangeht. Ist dir das auch aufgefallen als Nichtwissende?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn jetzt im Rückblick auf die erste Staffel blickend, nachdem was ich jetzt alles weiß aus der zweiten, hat sich das natürlich alles schon angedeutet in der ersten, auch wenn es viel komplizierter, unnötig kompliziert erzählt war mit diesen ganzen dusseligen Rückblenden oder Zeitsprüngen. Das habe ich wirklich gehasst, ehrlich. Das war für mich ein großer Painpoint, muss ich sagen.
Ja, danke, aber, ich wollte mich schon fragen. Nachher sagst du, nein, das war doch ganz klar, dass das irgendwie jetzt Zeitsprünge sind und so.
Also ich habe ja jetzt tatsächlich die erste Folge nochmal angeguckt und dann hätte mir tatsächlich schon nach 20 Minuten klar sein müssen, dass das Zeitsprünge sind. Das ist mir dann in der zweiten Folge klar geworden, aber in der ersten Folge wird das schon sehr klar gesagt, wenn man vernünftig zugehört hat
vorher. Ja, aber du hast ja einen ganzen Infodump. Ich meine, das kann man ja gar nicht verarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Und du bist ja so beschäftigt auch einfach mit den Welten und den einzelnen Figuren. Du musst erstmal rausfinden, wer von denen ist eigentlich wichtig. Ist Renfrey jetzt richtig? Ja, wichtig für die weitere Geschichte oder nur für den Witcher selber? Also all diese Sachen sind da ja viel, viel prominenter. Ja, mich hat das irre gemacht. Und deswegen aus Rückblick würde ich sagen, hatte ich das ja schon alles angedeutet in der ersten Staffel mit diesen Visionen, die er dann hat oder die erst Renfrey hat und ihm dann aufdrückt, muss das Mädchen finden. Jetzt in der zweiten Staffel hat er das Mädchen bei sich und jetzt bin ich gespannt, wo es dann daraufhin weitergeht, weil jetzt muss er das, scheint mir so, als würde er jetzt mit Yennefer und ihr so eine kleine, Spoiler by the way, kleine Familie aufbauen wollen oder so, als wäre das in seinem Kopf.
Genau, aber dann lass uns doch jetzt die Spoilerglocke einläuten. Wir gehen jetzt also komplett in die zweite Staffel. Alles wird gespoilert bis zum Finale hin. Bücher werden nicht gespoilert oder ich gebe eine Warnung, wenn es dazu was gibt. Genau, du hattest es gesagt, eine kleine Familie aufgebaut. Vielleicht können wir ja schon sagen, eigentlich so einer der wichtigsten Plots ist ja der Dämon oder die Dämonin. Es ist ja eine Frau, die also jetzt Fringilla, Yennefer und auch Francesca, eine neue Magierin, befällt, eine Elfenmagierin.
Und das ist alles Mother.
Genau, und sie heißt, glaube ich, hier, ich habe auch mir den Namen nochmal rausgesucht, wo war das? Volethmir, glaube ich, wird sie ausgesprochen, ne? Glaubst du, ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, glaubst du, das ist Teil des Buches, der Bücher?
Ich kann mir das vorstellen. Ist es so?
Nein.
Okay, das ist jetzt richtig spannend, Hanna, weil ich habe mir das jetzt ja alles angeguckt, so unter diesem, keine Ahnung, aus dem Blickwinkel, wie wird Weiblichkeit da auch dargestellt? Also wie sind so die Frauenfiguren in dieser Serie? Und was ich total spannend fand, war eben die Figur von Yennefer und ihre vollkommene Besessenheit mit Mutter zu sein in der ersten Staffel, nachdem sie schön war und diese Besessenheit abgelegt hat. Und dann in der zweiten Staffel geht es auf einmal dann um die Deathless Mother und auch, also weißt du, was ich meine? Und darum, dass diese Francesca, die Elfin, ein Kind bekommt, was ihr auch bis dahin nicht möglich gewesen ist. Und ich finde es total interessant, dass ausgerechnet diese Dinge in die Serie reingeschrieben worden sind, in die Geschichte.
Du hast recht, weil, also ich kann dazu sagen, ich glaube, das ist auch kein Spoiler von den Büchern, also der Kindeswunsch von Yennefer ist sehr wichtig und sehr dominant, auch in den Büchern. Das ist ein großer Teil von ihr, weil sie einfach, Magierinnen können eigentlich keine Kinder bekommen, so wie ich das weiß aus den Büchern. Und Witcher ja auch nicht. Also beide sind nicht fruchtbar. Der Francesca-Teil, Francesca finde bei ihr, so spreche ich sie aus, ich weiß nicht. Kennst du das, wenn du ein Buch liest und das dann im Kopf aussprichst und du sprichst mit anderen Leuten drüber und die reden von ganz anderen Leuten und du denkst, okay, ich habe sie so.
Ich versuche diese Sachen einfach nicht zu sagen.
Besser, also Francesca, wir bleiben dabei. Francesca ist gar nicht so ein großer Charakter, ehrlich gesagt. Auch Angela Vigo zum Beispiel ist kein, also ist größer, klar, die Rolle, aber ist jetzt nicht so groß wie hier in der Serie. Sie haben sie sehr, sehr groß gemacht. Deswegen fand ich auch sehr auffällig, genau wie du sagst, dass dieser Kinderwunsch so eine Dominanz eingenommen hat, ne? Jetzt auch in der zweiten Staffel. Gerade auch der Elfenplot. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Hinstridge, irgendwie ist es vielleicht ihr Thema oder sowas? Kann ich mir auch eventuell vorstellen, I don't know. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich.
Finde ich nämlich auch. Und vor allen Dingen, dass dieses Monster dann auch noch Deathless Mother heißt und diese drei Frauen quasi in ihren Bann zieht und deren unerfüllbare Wünsche zu erfüllen scheint.
Ja, ich fand es halt insgesamt, ich glaube, wir können jetzt ja schon ein bisschen springen, ich fand es halt so ein bisschen, also ich fand die Idee, dass man diese drei Magierinnen, dass man deren Wege kreuzt, finde ich ja potenziell gut. Ne? Mhm. Und ich fand auch die Idee ganz interessant, dass man den Dämonen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sagt, was wünscht ihr euch? Und dadurch, dass man die Wünsche erst erfüllt und sie ihn dann nimmt, dass dann halt eine wahnsinnige Macht ausgelöst wird. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine Fantasy-Trope. Kann ich dir jetzt mal erzählen, ne? So. Ja. Und dass diese Macht dann auch natürlich auf Ciri übergreift und dass das natürlich dann das Finale eigentlich einläutet. Also das fand ich eigentlich, sag ich mal, vom Konstrukt her ganz schlau. Ich fand halt nur, ich brauchte das gar nicht. Also wenn ich das sagen darf, es gibt so viele interessante Sachen in den Büchern, die ich sehr viel interessanter finde und logischer gefunden hätte, als jetzt dieses unfassbar teilweise sehr konstruierte Ende dann mit diesem Dämon. Mhm. Oder hat es dir jetzt, weil zum Beispiel ein großes Problem, was ich habe, du sagst ja, wie es ist. Yennefer hat diesen riesigen Wunsch, Mutter zu sein. Sie weiß aber, dass der eigentlich nicht erfüllbar ist. Ne? Bumm. Und natürlich durch Geralt und seine schicksalshafte Verbundenheit mit Ciri und ja auch seine teils schicksalshafte Verbundenheit mit Yen, wo aber natürlich auch etwas mehr drin ist, ne, something more, was natürlich auch Ciri ist, ist eigentlich Yennefer, es ist zu jeder Sekunde klar, dass eigentlich Yennefer, obwohl sie sehr differenziert gezeichnet ist, also auch gute Seiten hat, auch vielleicht ein paar böse Seiten, ein paar gemeine Seiten hat. Die Liebe zu Ciri wird eigentlich nie wirklich in Frage gestellt. Sie liebt Ciri abgöttisch und kann natürlich auch dadurch ihr Muttersein irgendwie ein Stück weit befriedigen.
Ausleben so, ja. Mhm.
Und das hier fand ich natürlich so ein bisschen schade, dass man das auf die Waagschale gestellt hat, ne? Und sie auch eigentlich Ciri betrügt und auch Geralt betrügt, indem sie, ne, Ciri eigentlich bringt, um ihre verloren gegangenen Kräfte zurückzugewinnen, was auch natürlich im Buch nicht passiert. Also Yennefer hat nie ihre Kräfte, soweit ich weiß, verloren.
Ah, interessant. Das heißt, dass sie eigentlich ein viel weniger konfliktreicher Typ ist, also konfliktärmerer Charakter ist als der in der Serie.
Es und gibt Konflikte, ne? Keine Frage. Also ganz
aber nicht
viele Konflikte.
So künstlich aufgeladen wie das, was wir sehen, weil sie wird ja als extrem egozentrische Figur gezeigt, die sehr von ihren Impulsen irgendwie getrieben wird, Dinge zu tun, die gegen das Allgemeinwohl sprechen sozusagen. Also wenn es in ihrem Interesse ist, scheint ihr das erstmal wert, das zu machen. Und dass sie Ciri mitnimmt, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also das fand ich auch gar nicht logisch in dieser Geschichte.
Egozentrisch ist sie schon, ne? Also sie tut auch vieles, also das fand ich eigentlich immer ganz interessant, dass du eine Heldin hast in einem Fantasy-Roman, die eigentlich eine eigene Agenda hat und das tut, was für ihre Agenda am besten passt. Diese Einstellung, die sie über 100 Jahre irgendwie gepflegt hat, wird aber dann hinterfragt. Erst trifft sie Geralt, wird es nur so ein bisschen hinterfragt, sie macht eigentlich immer noch ihr Ding, ist auch ziemlich gemein, so Geralt ab und zu. Aber dann trifft sie Ciri und Geralt. Und dann ändert sie sich auch so ein bisschen, beziehungsweise ihre ein bisschen selbstsüchtige Agenda ändert sich. Und das, glaube ich, wurde hier nicht ganz so deutlich, obwohl es am Ende ja auch so eine Art Redemption-Arc gibt. Sie opfert sich ja auch für Ciri. Und dann denke ich mir, gut, dann haben die Autoren und Autorinnen das dann so gebaut.
Ja, ich fand das schon, also das war schon nachvollziehbar gemacht, aber irgendwie fand ich trotzdem die Entscheidung, dass sie sie nimmt, nicht so nachvollziehbar mehr. Also ich fand es total spannend, dass sie keine Kräfte mehr hatte und wie sie damit umgegangen ist und so. Dass sie zu diesem Mittel greifen würde, dass sie das Kind entführt und das Kind opfern will. Das fand ich irgendwie dann sogar für sie ein bisschen zu extrem und nicht unbedingt glaubwürdig für den Charakter, nachdem wir wissen, was sie alles normalerweise, also was sie zu opfern bereit ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, und was sie ja auch geopfert hat in der Schlacht von Sodden. Also sie wird ja auch sterben können, sehr leicht.
Genau, das meine ich, ja. Mhm.
Nee, du hast absolut recht. Also das wollte ich nur jetzt einmal vorweggreifen, weil das hat mich echt gestört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die 8. Folge, wo dann Ciri also besessen ist jetzt von diesem Dämon, wo dann in Kaer Morhen in der Witcher-Burg, da ja also jetzt der große Showdown passiert, Ciri da ihren Schrei macht, in dem Baum dann auch noch wieder so ein Monolith drin ist, wo dann eine
Parallel... Sie metzelt alle Witcher nieder.
Ja, stimmt, sie witchelt, wollte ich gerade sagen. Nein, sie witchelt alle Witcher-Nina, genau. Und dann kommen diese CG-Monster da raus, wo ich echt dachte, also ich fand's echt bescheuert. Es tut mir wirklich leid. Und jetzt frage ich mich dann halt immer, finde ich nur bescheuert, weil ich den Plot insgesamt bescheuert finde, den sie gebaut haben, im Unterschied zu den Büchern? Oder fandst du es auch kein wirklich gutes Finale?
Ach, ich habe das so hingenommen als ein Fantasy-Finale. Vielleicht ist es diese Leidenschaftlosigkeit, die ich dem Genre an sich entgegenbringe, die mich da ein bisschen milder stimmt. Könnte sein, eventuell. Aber also, ich fand es ein okayes Ende, wenn auch irgendwie. Es war schon ein bisschen konstruiert. Das ist aber irgendwie wahrscheinlich auch klar bei so einer Geschichte. Hätte Ciri jetzt in Kaer Morhen dieses Massaker anrichten müssen und dann da so ein Obelisk durch den Boden schießen und diese Monster daraus und ich weiß nicht, warum das alles in diesem Witcher-Domizil passiert ist, ehrlich gesagt. Warum musste das ausgerechnet dort passieren? Hat das eine Bewandtnis von den Büchern?
Also generell Kaer Morhen können wir ja auch sagen, ne? In der zweiten Folge kommen sie ja schon nach Kaer Morhen. Das ist ja so das Winterlager der Witcher, ne? Und es gibt nur noch ganz, ganz wenig Witcher. Also wir sehen hier in der Serie relativ sehr viel mehr Witcher, als es zumindest in den Büchern sind. Gut, wir sind jetzt ja auch in der Wolfsschule, ne? Es gibt ja auch noch andere Schulen, wovon aber schon ein paar Schulen ausgestorben sind. Aber sage ich mal, von den Wolfsschul-Witchern gibt es eigentlich, ich habe keine Ahnung, ich habe nie nachgezählt, aber ich glaube vielleicht 4 oder so.
Das heißt, man musste das jetzt dort auch irgendwie ansiedeln, damit man die Witcher dezimieren kann, noch weiter?
So, das glaube ich nämlich, dass man am Anfang mehr Witcher gezeigt hat, damit Ciri sie nachher tötet.
Ah.
Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht.
Okay, das ist super interessant. Dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage. Warum musste Ciri die umbringen aus deiner Sicht mit Wissen der Bücher? Also was hat das für eine Bewandtnis? Einfach nur ihre Verbindung zu Geralt irgendwie ins Wanken zu bringen? Oder?
So süß, dass du Geralt sagst.
Ich wollte Geralt sagen und dann fiel mir ein, dass es nicht geht.
Ich dachte, das würde eine gute Frage. Ich dachte mir, okay, zum einen wollte man damit deutlich machen, wie böse jetzt hier Volenthmeer ist, ne? Dass sie also dazu bringen kann, dass eine besessene Person also jetzt Menschen umbringt. Bumm. Ich dachte mir aber auch, vielleicht ist es ein bisschen tiefgehender, einfach wie mächtig Ciri auch ist. Ich weiß nicht, ob das dir klar wurde, dass Ciri wirklich, wir haben ja so ein bisschen auch was erfahren, so über Genetik und über ihre Vergangenheit. Was glaubst du, was Ciri eigentlich ist und wie mächtig sie ist? Ich frage dich vorher, bevor ich spoilere.
Also ich glaube, sie ist sowas wie der Messias oder der Todesengel sozusagen für die Elfen, die von den Menschen quasi in ihrer Macht, also bedrängt beziehungsweise unterdrückt worden sind. Also es gibt da ja diese lange Prophezeiung. Darf ich das erzählen oder ist das jetzt schon zu viel Spoiler?
Ja, bitte, oh Gott, super, du hast die Serie ja gesehen und wir sind im Spoiler-Teil. Du bist ja auch kein Buchspoiler. Ja, super.
Hervorragend. Also es gibt eine Prophezeiung, die sehr alt ist, nach der Ciri, ich weiß nicht in der wievielten Generation, einfach Elfenblut mit sich trägt, das schon ihre Großmutter und alle weiblichen Vorfahren oder ihre Vorfahren einfach hatten. Und es gibt eben eine Prophezeiung bei den Elfen, woraus dieses Kind sozusagen einen Endkampf, einen Endkrieg sozusagen mit sich bringt und damit auch die Menschen, soweit ich es verstanden habe, auslöscht oder verdrängt und die Elfen daraufhin wieder ihre Macht zurückbekommen. Oder so habe ich es verstanden zumindest.
Super, super gut. Also genau, es geht immer um das Elderblut, ne? Das Blut der Elfen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch auch so heißt. Sorry, ich mix da auch immer ganz viel Englisch und Deutsch.
Ich habe auf Englisch geschaut, Entschuldigung.
Genau, ich auch. Also sorry, auch ne, liebe Hörende da draußen. Genau, Lara Dorn, wir sehen auch Lara Dorn. Ne? Wir sehen so eine Vision, die Ciri ja auch hat oder beziehungsweise mit der sie, wo Triss sie besucht. Und du hast absolut recht. Und das Interessante ist, und ich glaube, das wurde ja auch deutlich jetzt in der zweiten Staffel, dass alle was von Ciri wollen. Also nicht nur die Elfen suchen Ciri, sondern ja auch Nilfgaard sucht Ciri, die Magier suchen Ciri. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Fraktionen auf dem Kontinent, die alle Ciri suchen aus bestimmten Gründen. Sei es aus dem Elfengrund oder sei es, dass es eine Kämpferin ist, sei es, dass sie Portale öffnen kann. Also alle suchen sie, weil sie halt wissen, dass sie durch eine Art von genetischer Manipulation, also jetzt, dass da viele Blutarten zusammengemixt wurden, Ciri oder vielleicht sogar die Nachkommen von Ciri sehr viel Macht haben können.
Und sie ist natürlich auch immer noch eine Erbin von Syntra, also auch dort Anwärterin sozusagen, was natürlich auch für die Könige oder die Königshäuser aus dem Grund wichtig und interessant.
Du hast absolut recht. Lebt. Ja, also das ist ja schön, dass das deutlich wurde auf jeden Fall, ne? Dass diese Macht und das Interesse, was alle möglichen Fraktionen an ihr haben, dass das eigentlich der Kernpunkt ist, ne?
Das, was ich jetzt super spannend finde, ist das in den Büchern auch so eine Art, also das Wort hasse ich, ne? Ich hasse das Wort Girlpower, aber ist sie so eine Art Gegengewicht Girlpower-Figur zu Geralt? Also, weil das ist ja eine super mächtige Figur.
Es ist ganz interessant, dass du das fragst. Ich hasse auch dieses Wort Girlpower, ne? Das kann ich gar nicht ab. Also ich kann dir sagen, dass ich Ciri wahnsinnig mochte, also Buch Ciri, weil ich immer das Gefühl hatte, sie will es ja eigentlich auch vieles nicht. Weißt du, also diese, dass du die Auserwählte bist, aber ungewollt, das ist ja auch so eine Truppe, ne, die oft in Fantasy auch benutzt wird. Und im Endeffekt ist ja Ciri, wie gesagt, anfangs ein Kind und dann nachher wird sie älter, also so eine Art Teenager. Und das ist, ne, nicht hier, was soll das mit großer Macht, kommt große Verantwortung. Ich will das sicherlich nicht wieder zitieren. Aber eigentlich will sie ja diese ganze Verantwortung nicht und sie will ja auch nicht gejagt werden. Also ganz ehrlich, das wird auch, das kann ich vielleicht ein bisschen spoilern, es wird auch ein bisschen eklig, was die unterschiedlichen Fraktionen von ihr eigentlich wollen. Ja. Also es geht auch so ein bisschen, ne, in Verheiratungen und Ähnliches. Also das, was du sagtest mit Syndra und Co., das wird noch...
Klassische Prinzessinnen-Schicksal, würde ich sagen. Und das finde ich ja so interessant in der Figur. Die ist eben keine klassische Prinzessin und sie ist eigentlich eher das, was man aus Fantasy, oder zumindest aus meiner wahrgenommenen Fantasy-Literatur, was männliche Helden eigentlich haben. Also diese männlichen klassischen Helden, die so eine Macht bekommen oder so. Also das finde ich total spannend, dass sie eine weibliche Figur ist und offenbar auch diesen Handlungsspielraum hat im Buch, also in der Buchvorlage sozusagen.
Ja, und es geht sogar noch weiter. Also ich überlege gerade, wie ich das einpacke. Also ihre Sexualität zum Beispiel spielt auch noch eine ziemlich große Rolle. Die ist vielleicht jetzt auch
offenbar noch nicht, weil jetzt ist sie 8.
Also genau, im Buch ist sie eigentlich 8, ne? So, dann wird sie natürlich älter. Aber in der Serie ist sie ja, schätze ich mal, so 15, oder? 14, 15?
Ja, ich würde auch sagen, junger Teenager.
Und sie ist sozusagen in den Büchern auch sehr viel mehr so Tomboy, was ich sowieso auch immer gerne gelesen habe. Mhm. Und was ja auch deutlich wird, glaube ich, nachher, wenn sie in Kaer Morhen trainiert. Ich fand, das war hier immer so ein bisschen unglaubwürdig, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Findest du? Ich fand das cool. Oh, na, ich mochte das wirklich. Also ich mochte diese Szene, wo sie sich halt, wo sie es den Witchern unbedingt zeigen will und beweisen will, dass sie das kann und dass sie es will. Und wie sie sich von diesem Foltergerät da quasi, das Trainingsgerät, wirklich grün und blau und blutig malträtieren lässt, nur um denen zu beweisen, dass sie nicht bloß dieses blonde, gelockte Mädchen ist, sondern dass da mehr hinter steckt und dass sie zu arbeiten bereit ist.
Aber hattest du nicht das Gefühl, dass sie teilweise dann in Kaer Morhen, wenn sie so durch die Gänge läuft und jetzt ihr Zimmer sucht und so, dann manchmal auch so ein bisschen die Prinzessin rausließ?
Klar, natürlich. Aber das ist ja... Das ist sie ja trotzdem. Sie ist ein Teenager. Sie ist super, also ne, konfliktet natürlich. Allein schon, wo sie sich hinträumt, in dem Moment, wo sie besessen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dorthin geschubst wird oder ob das einfach ihre eigene Wahl ist, weil das ihre letzte Happy Memory ist. Da ist sie ja wieder auf dem Ball zu Hause, bevor diese Schlacht passiert um Syndra. Aus der ersten Folge, allerersten Folge. Und da ist sie dann wieder zurück und lebt ihr Happy Prinzessinnen-Life. Und es wundert mich halt nicht, dass sie immer wieder diese Verhaltensweisen trotzdem an den Tag legt, weil das hängt ja, weiß nicht, für sie wahrscheinlich auch einfach mit schönen Erinnerungen an ein einfaches, klar geordnetes Leben, wo sie keine Verantwortung groß hatte, sondern einfach machen konnte, was sie wollte.
Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, aber vielleicht sind da die Bücher auch ein Tick zu lange her, aber ich hatte nie das Gefühl, das Buch Ciri ihr Prinzessinnen-Dasein vermisst. Mhm. Sie wollte halt nicht die Prinzessin sein, die da jetzt zwangsverheiratet wird und Kleider trägt und Co. Das ist ein absoluter Tomboy, der da ist.
Das war sie in der Serie aber auch von Anfang an. Also, ne, wie gesagt, ich habe gestern noch mal ein paar Folgen reingeguckt oder angeguckt, komplett aus der ersten Staffel. Und da wird es schon die ganze Zeit immer betont, dass sie sich dieser Rolle zu fügen hat, dass sie so tanzen hat, dass sie sich schön machen muss und so weiter. Das finde ich schon, das kommt schon irgendwie raus.
Und aber warum sehnst du dich dann da wieder hin?
Vielleicht, weil es einfach einfacher ist. Weil es so viel leichter war als das, was du da jetzt erleben musst, weil dich da keiner die ganze Zeit genervt und gefoppt hat, weil du nicht frieren musstest, weil du mehr als ein Kleid hattest, was dir zur Verfügung steht. Und manchmal machen einem ja solche luxuriösen Dinge auch einfach Spaß. so ein schönes Bad zu nehmen oder ein schönes Kleid anzuhaben. Würde ich ihr jetzt auch nicht absprechen. Ich wette, dass sogar Geralt sich freut, wenn er ein schönes Outfit anzieht. Ich freue mich drüber.
Also ich verstehe, was du meinst, und ich verstehe auch, warum die Serie das so rübergebracht hat, ne? Weil das ja auch wahrscheinlich die meisten weiblichen Zuschauerinnen irgendwie anspricht, ne? Und dass sie es so verstehen können, genau wie du sagst. Ich hätte es komischerweise in den Büchern immer anders mir vorgestellt, dass sie halt wirklich das eigentlich partout nicht will. Und sich eigentlich auch in dieser, klar, ne, es ist eine harte Welt da bei den Witchern, ne? Genau wie du sagst, es ist ein wahnsinnig hartes Training und sowas. Da sie aber halt mit Achter schon reinkommt, lernt sie ja über.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Die Jahre, das einfach, sie ist ja einfach gewöhnt, das so zu machen. Und danach ja, kommt natürlich Triss dazu, um sie ein bisschen wieder so in ihre Weiblichkeit, also dass sie einfach auch ihre Tage bekommt. Ne? Wie geht sie damit um? Weil natürlich Geralt jetzt ihr nicht erzählen kann, was das ist, so ungefähr. Aber ich fand diesen Bruch immer eigentlich ganz schön. Und ich mochte eigentlich lieber diese ganz klassische Grenze in den Büchern. Aber das ist jetzt kein K.O.-Kriterium. Du hast absolut recht. Ich konnte es verstehen. Ich mochte nur nicht, wenn Ciri dann immer so ein bisschen so Prinzessinnen-Bitchy dargestellt wurde. Komischerweise,
nee,
das mochte ich nicht.
Das mag ich auch nicht. Nee, aber da dachte ich einfach, okay, die ist halt ein Teenager. So sind die wahrscheinlich irgendwie kurz mal in ihren Phasen. Ich finde aber interessant den Punkt, den du gerade gemacht hast, dass die halt so jung da reingekommen ist und so jung sich auf diesen anderen Lebensstil quasi einlassen musste. Und Ciri in der Serie ist ja einfach ein Stück älter. Und ich glaube, dass es dann auch damit zusammenhängt, dass man ihr diese Welt noch ein bisschen länger gelassen hat oder dass sie damit auch positive Dinge vielleicht verbindet.
Total. Nee, also kann ich, ne, würde ich auch dir recht geben. Was wir aber noch auf Cam Morhen sehen, und ich muss sagen, das hat mich doch sehr überrascht jetzt in der zweiten Staffel, ist eine, ja eigentlich die einzige Szene, die wirklich so ein bisschen sexy daherkam. Also ich weiß nicht, dir ist wahrscheinlich bestimmt natürlich das auch aufgefallen, aber ich fand, die erste Staffel hatte schon extrem viele Sexszenen. Also sehr viel auch nackte Haut, vor allem hier die Gender-Stellerin, ne, Charlotte musste da auch sehr viel oder hat sehr viel Haut gezeigt, sagen wir so. Und jetzt in der zweiten Staffel dachte ich persönlich, es geht relativ so weiter. Und im Endeffekt sehen wir zwischen, ich glaube, Jen und Geralt nichts. Und wir sehen auf einmal nur irgendwie eine Horde von Tänzerinnen/Prostituierten auf
Kurtisanen.
Kurtisanen, besseres Wort, danke. Wo ich schon dachte, und ich glaube, alle Buchkenner, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja,
weil auf Kermorhen sind keine Kurtisanen. Wie hast du das eingeschätzt? Oder
ich fand es mega weird einfach nur. Ich fand es so strange, weil ich mir gedacht habe, also erstmal ist das ein Ort, der offensichtlich ohne Frauen funktioniert komplett und auch absichtlich so gestaltet ist, weil der ja für Disziplin und für das Lernen und so und ohne Ablenkung oder was weiß ich, so gedacht ist. Witcher sind ja keine Frauen. Das wird ja immer wieder klar gemacht, dass Frauen keine Witcher sein können. Was ich auch bedenkenswert finde und ich war auch traurig, dass Ciri kein Witcher werden konnte. Das wird ja mal ganz kurz angedacht. Und dann war ich, deswegen fand ich es total unsinnig, dass die alle dorthin kommen, in dieses Domizil, in diese quasi die heiligen Räume der Witcher und dass dann da sowas passiert im wahrsten Sinne des Wortes und nicht im nächsten Ort, wo die alle herkommen und wo sie ja offensichtlich auch ein Etablissement haben, weil die eine Frau, eine von diesen Frauen, die dort nach Kaer Morhen kommen, spricht ja sogar mit Geralt darüber, als er seinen letzten Besuch dort irgendwie hatte. Und da dachte ich so, hä, warum seid ihr denn hier? Hat euch jemand hierher gezaubert? Ist das Magie, so wie bei der Orgie in der ersten Staffel, wo Yennefer sich das einfach ihren Zauber über die Leute gelegt und die waren da alle nur so halb freiwillig. Und das fand ich total merkwürdig. Gleichzeitig fand ich es insofern interessant, als man diesen Moment genutzt hat, um Ciri wiederum als junge Frau auch zu markieren sozusagen, weil sie mit einer gewissen Neugierde verfolgt, was da unten passiert. Und ich glaube, dass das auch so ein Moment von sein sollte, von wegen, weißt du, dass da so ein ich bin auch ein sexuelles Wesen-Ding passiert, klar, bei ihr, wo sie erwachsen wird. Aber ich fand es unglücklich ohne Ende.
Ja, und ich meine, du hast recht, ich glaube, es wird nochmal erwähnt, dass sie alle auch unter so einer Art Zauber sind. Ich glaube, Vesemir hat das gesagt, ne, dass sie dann irgendwie ihr Gedächtnis wieder verlieren.
Ach, oder genau, irgendwas, und die Witcher, ne? Sind ja auch unter einem Zauber, genau.
Aber es war wirklich, genau wie du sagst, es ist ein heiliges Winterlager, wo sie eigentlich zusammensitzen, heilen, ne, ruhen, ihre Geschichten erzählen, trinken und dann wieder eigentlich losziehen, ne, um ihre Söldnerschaft zu machen. Und wie du schon sagst, das ist halt am Arsch der Heide, Kaer Morhen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass unten am Berg irgendwie 10 Meter weiter irgendwie hier ein Bordell steht. Also ja, ich muss auch sagen, ich fand das echt sehr, sehr merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, dass eventuell, das ist jetzt meine Theorie und das dachte ich mir, könnte ich vielleicht verstehen, dass Charlotta sagte, sie hätte ja eigentlich jetzt nach dem Erfolg der ersten Staffel, ähnlich wie Emilia Clarke auch bei Game of Thrones, eine Art Naked Clause auch mit eingebaut, dass sie bereit dazu ist, Nacktszenen zu drehen, wenn sie sinnvoll sind. Ne? Man sieht jetzt meine Anführungsstriche. Denn so hat es ja Emilia Clarke auch ausverhandelt. Ne? Das also nachher sah man sie ja noch dann nackt, wenn es halt auch Sinn machte für die Szene. Ne? Wir erinnern uns an die Feuerszene zum Beispiel.
Ja.
Und hier hatte ich das Gefühl, dass das eventuell auch der Fall sein könnte, dass, weil ich glaube, wir sahen einmal diese Badeszene mit den anderen Magierinnen und wir sehen sie ja nur von hinten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Bodydouble war. Also nicht Charlotta selbst, wer weiß. Und dass jetzt hier diese Kurtisanen-Szene vielleicht die einzige Möglichkeit war, von den Showrunnern da irgendwie ein bisschen Sexy-Time reinzubringen.
Das denke ich, da bin ich ziemlich sicher, dass es genauso war, weil ansonsten diese allein auch inhaltlich so von der Fokussierung auf die Charakterentwicklung haben wir in der ersten Staffel ja eigentlich die Geschichte von Geralt, wie er nach Nähe sucht die ganze Zeit in irgendwelchen Beziehungen. Und diese ganzen nahen intimen Momente sind Sexszenen gewesen oder Nacktszenen. Also er liegt mit einer Prostituierten im Bett. Er, keine Ahnung, hat Sex mit einer Mage, Magierin in der ersten Staffel im Wald. Dann gibt es, also es gibt so diverse solcher Szenen und die sind immer im Vorfeld oder im Nachgang einer intimen Diskussion oder eines Dialoges, wo es um ihn oder wo es einfach tiefer reingeht so. Aber das sind alles keine langen Beziehungen, sondern immer nur so Momente und offenbar ist da so ein Bedürfnis von ihm dahinter. In der zweiten Staffel hat er aber ja Yennefer schon gehabt und will unbedingt diese, also offenbar trauert er dieser Beziehung oder dem, was diese Beziehung hätte sein können, hinterher und will sich auch nicht auf weitere Sachen einlassen. Also es gibt ja diesen einen Moment, wo Triss, glaube ich, sie besucht ja Kaer Morhen und ihm auch so ein sehr eindeutiges Angebot macht, die Nacht zu verbringen. Und er lässt sie halt eiskalt abblitzen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Abweichung gewesen, ne? vom Buch oder vom Game.
Also insgesamt kann man sagen, dass beide, Buch und Games, es kommt ziemlich viel Sexy Time drin vor.
So. Nee, ich meine jetzt speziell diese Szene mit Triss. Ich dachte, dass da irgendwie tatsächlich im Game oder im Buch irgendwo was passiert, was jetzt hier nicht passiert, also in der Serie.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war auf Kaer Morhen, ob sie da miteinander schlafen oder nicht. Also insgesamt, ich hoffe, ich drehe jetzt nicht durcheinander. Im Game kannst du ja entscheiden, ob du mit Triss oder Yennefer zusammen bist oder mit beiden. Kurze Klammer, wenn du mit beiden schläfst, gibt es kein Happy End mit Yennefer.
Well, Überraschung.
Was mir leider bei meinem ersten Playthrough passiert ist.
Du musst es nochmal spielen, um deine Wrongs zu
natürlich, du musst es das zweite Mal spielen. Nee, und du kannst auch mit Kurtisanen kannst du auch schlafen und anderen Charakteren auch. Also es sind relativ viele Entscheidungen, sage ich mal, die dir offenlegen. Auch in den Büchern ist es relativ eindeutig, dass ja auch Yen und Geralt lange Zeit nicht miteinander zusammen sind und auch, dann auch mit anderen Leuten schlafen. Sowieso schlafen die relativ viel, auch mit, wie gesagt, anderen Personen und dann kommen sie mal zusammen oder auch nicht. Und mit Triss, wenn ich es richtig erinnere, hatte er auch was, aber es war zu einer anderen Zeit. Ich meine nicht in Kaer Morhen.
Das ist super spannend halt, dass das jetzt ausgeschlossen wird sozusagen aus der zweiten Staffel, weil theoretisch gesehen hätte man das ja genauso machen können, aber er ist halt so fokussiert, zumindest in der Serie, auf die Beziehung zu Ciri, dass das sein absolut alles bestimmt, was er tut. Er ist damit beschäftigt, er hat auch kein Headspace mehr, wahrscheinlich auch. Also ich habe das jetzt so reingelesen wegen Yennefer. Aber wenn du sagst, trotz Yennefer sind noch diverse andere Bettgeschichten gelaufen, dann ergibt das natürlich so keinen Sinn. Dann ist es einfach nur eine sehr konservative Auslegung gewesen. Es gab allerdings auch nicht so viele Gelegenheiten. Die sind ja sehr viel draußen unterwegs gewesen oder eben bei den Witchern, wo keine Frauen sind, wo sowas hätte passieren können, logischerweise. Sie schläft ja oft in seinem Zimmer, also Cirilla hat ja nicht unbedingt immer eigene Gemächer. Also irgendwie, ich kann schon verstehen, es hat auch einfach so nicht, es gab nicht viele Momente, wo man hätte Sexy Time einbauen können.
Nochmal kurz, bei Triss kann es auch sein, dass das die Zeit war, wenn das Gedächtnis verloren wurde von Geralt. Es gibt so einen relativ großen Storyplot mit einem Gedächtnisverlust. Also wie gesagt, das weiß ich nicht genau, da müsste ich nochmal nachschauen. Also sorry an die Buchpuristen. Ich glaube nicht, dass er mit Triss schläft, während er schon mit Yennefer zusammen war. Also es könnte sogar sein, dass es passt. Aber das weiß ich nicht mehr genau, muss ich nochmal nachchecken. Mhm. Ich gebe dir aber recht, dass ich glaube, Geralt hier so sehr so als Fati dargestellt werden sollte, ja, ne? Und nicht jetzt als irgendwie herumhurender Söldner.
Auch die können liebevolle Väter sein.
Ja, aber du weißt, ne? So, das wäre ja doch ein bisschen komisch, sie kommen irgendwo unter und er so, ja, ciao, Sweetie, ich gehe jetzt mal hier.
Geh du schon mal schlafen. Genau. Wir sehen uns morgen früh wieder.
Das hat mich sowieso gestört, dass Siri dann immer sagte, wenn draußen noch hell war, so, ich gehe jetzt zu Bett. Wo ich immer dachte, ja, wie alt bist du denn? Und wer geht denn freiwillig zu Bett als Teenager?
Und was machst du in deinem Bett? Also, meine, wie viele Bücher kannst du haben? Wie langweilig. Naja.
Wild. Ja, du hast, also das, so, wir müssen jetzt aber noch zwei, drei ganz große Plots noch einmal kurz besprechen. Wie fandest du denn die Witcher insgesamt? Also Eskel und Lambert waren ja so die beiden großen Witcher-Parts. Hattest du so ein bisschen das Gefühl, du konntest die verstehen und das waren Charaktere, die du mochtest? Oder war das mehr so, ging flutschig rein und wieder raus?
Ich glaube, von Eskel hätte ich gerne mehr gesehen. Das fand ich irgendwie schade, dass seine Story so schnell vorbei war und auch so dramatisch. Und dass man ihn nicht retten konnte. Ich glaube, der war eine sehr, sehr, sehr interessante Figur. Von dem hätte ich wirklich, wirklich gerne mehr gesehen. Und vor allen Dingen auch, weil der schon so eine Art Sohnfigur für Geralt ja auch ist. Und das auch schon aus diesem Grund hätte ich total gerne mehr über deren Beziehung noch gelernt. Und
halt, darf ich kurz erklären?
Ja, Entschuldigung.
Nee, sorry, nur so Eskil, weil mich störte Eskil besonders.
Ah.
Weil Eskil und, wenn ich es richtig erinnere, Eskil und Geralt wachsen eigentlich zusammen auf in Kaer Morhen. Also die sind zusammen Kinder in Kaer Morhen. Und das ist ja auch ganz furchtbar bei den Witchern. Die werden ja, als Kinder kommen die dahin, kommen, dann müssen sie das ganze Kämpferei und die ganzen Prüfungen erleben. Und dann sterben ja 9 von 10 Kindern oder 4 von 5. Und Eskil und Geralt sind sozusagen, glaube ich, in ihrer Gruppe von Kindern die einzigen, die überleben. Und deswegen sind eigentlich Geralt und Eskil gleich alt, soweit ich weiß. Und sind halt, das verbindet die halt ganz stark, dass die so aus einem Badge von Kindern kommen, die diese Kräuterprüfung machen müssen. Und ich finde hier, genau wie du sagst, Eskil ist ein Tick jünger. Ich habe auch sogar nachgeschaut, der Schauspieler ist auch irgendwie 10 Jahre jünger als Cavill. Und ich finde, es hat so eine komische, du merkst nicht, dass die aus einer Generation oder aus einer Ebenbürtigkeit eigentlich kommen.
Ich bin schockiert.
Danke.
Ist das wirklich so? Wird das so gezeigt? Und ich habe das jetzt wirklich komplett anders in Erinnerung behalten. Ich habe wirklich gedacht, dass er Eskil gegenüber so steht wie Vesemir ihm.
Also ich weiß jetzt nicht, wie mein Buchwissen ist, aber ich bin relativ sicher, dass Eskil und Geralt also komplett eine Generation von Kindern, also ehemaligen Kindern sind.
Und deswegen, aber in der Serie.
In der Serie. Und deswegen wunderte es mich so, warum sie schon als sie ihn gecastet haben, dachte ich so, der ist doch viel zu jung, um Eskil zu sein, weil er halt nicht, er muss so alt wie Geralt sein, auch wenn Geralt nicht alt hat. Aber du weißt, was ich meine, ne? Er sieht einfach jünger aus. Und es ist nicht, nein, auf gar keinen Fall. Geralt ist nicht Vesemir zu Eskil, also in den Büchern.
Aber in der Serie kommt es so ein bisschen rüber, oder?
Ja, und warum? Warum? Also was hat das für eine Sinnhaftigkeit?
Ja, genau. Deswegen hätte ich ja, aus genau dem Grund, habe ich gedacht, dass es zu wenig ist. Also ich hätte deshalb mehr gerne darüber erfahren. Aber wenn du sagst, das war sowieso nie so, auch nicht in der Vorlage und ist eigentlich anders angelegt gewesen, dann finde ich die komplette Entscheidung leider sehr wenig durchdacht.
Ja, und das macht natürlich vielleicht, so habe ich es mir erklären können, okay, sie wollten unbedingt, dass Eskil jetzt also vom Läschen befallen wird, was auch nie passiert natürlich in den Büchern, und dass er ihn jetzt irgendwie umbringen muss.
Und natürlich, dass gleichzeitig aufgeklärt werden kann, was diese Monolith, was das Material mit diesen Monstern, die auf einmal neu auftauchen, zu tun hat, was Ciri damit wiederum zu tun hat.
Ja, wobei ich denke, dafür hättest du ja Eskil nicht töten müssen. Dafür hättest du ja auch einfach irgendeine Probe nehmen können.
Ja.
Oder jemand anders hätte getötet werden können oder
ja,
so.
Ja, das ist schade. Das ist sehr interessant. Bei Lambert, ja, der war halt so ein netter Charakter im Hintergrund, der ein bisschen sehr gemein war zu Ciri, finde ich.
Fand ich auch. Und ich glaube, das sind die teilweise auch. Also nicht so gemeint wie hier in der Serie. Ich fand, sie waren sehr viel unsympathischer. Ich mochte die anderen Witcher, also gerade Lambert, mochte ich immer sehr gern in den Büchern und auch in den Games. Aber ich glaube, das vermischt sich bei mir alles so ein bisschen. Mhm. Das sind schon so klar, das sind irgendwelche harten Dudes, aber ich fand, die waren auch immer sehr niedlich dann irgendwann zu Ciri, was man hier ja auch dann teilweise auch merkte, ne? Dass sie ja auch animiert haben, ne? Zu kämpfen und ähnliches.
Aber in sehr wenigen Momenten. Also die sind schon sehr hart zu ihr und der Einzige, der wirklich so ein bisschen Wärme ihr viel entgegenbringt, ist Vesemir, den ich sehr mag wiederum.
Ach wow, okay. Ich kann dir aber auch schon sagen, und ich glaube, das ist auch kein Spoiler, diese ganze Geschichte, dass Ciri zum Witcher werden soll, ist auch nicht Kanon. Das geht nicht. Also du kannst als Frau kein Witcher sein. Boom.
Das ist mir völlig egal, ich will es trotzdem.
Nee, weil das finde ich weiß nicht, ob das rüberkam, aber diese Kräuterprüfung, das ist sozusagen das Schlimmste, was dir widerfahren kann. Also wie gesagt, ich glaube, in den Büchern ist es so, dass 9 von 10 Kindern dabei sterben.
Ja, das kam absolut rüber und ich fand es auch interessant, weil das für mich so viele Parallelen hatte zu Yennefers Transformation, die ja auch die Mages durchmachen müssen. Und wenn sie dafür nicht geeignet sind, dann landen die als Aale in einem Teich. Elektroaale. Oder? Das ist doch
auch kein Kanon.
Oh.
Sorry, ich glaube.
Aber ich fand das schön. Also ich fand diese Analogie eigentlich ziemlich cool, weil das auch so eine Ebenbürtigkeit suggeriert. Und Frage ist natürlich, ob das Sinn ergibt, dass die sich in irgendeiner Form ebenbürtig sind.
Genau, also ich glaube jetzt, wie gesagt, nicht, dass wieder die Buchpuristen vorbeikommen. Oh Gott, ich begebe mich in so viel heißes Wasser hier. Ich glaube, bei den Magierinnen ist es eine andere Art von Prüfung. Also das mit den Aalen, glaube ich, im Wasser auf jeden Fall nicht, sagen wir so. Aber du hast natürlich recht. Und das finde ich immer ganz spannend bei Witcher, ist das ja, auch wenn du denkst, dass die Menschen vielleicht gut sind oder so, oder die Witcher vielleicht gut sind, sie sind ja auch nicht wirklich die Guten. Es gibt ja eigentlich kein Gut und Böse. Weil ich meine, sind Witcher wirklich gut, wenn sie 9 von 10 Kindern sterben lassen bei der Kräuterprüfung?
Ja, aber genau das ist ja die Frage, ne? Was ist ein Monster? Das ist ja die Frage, die vor beiden Staffeln im Endeffekt steht und in dieser jetzt ganz besonders auch im Trailer schon angekündigt wurde. Also genau das ist ja genau die Frage und die betrifft natürlich nicht nur die Witcher, die betrifft auch die Menschen und ihr Verhalten.
Und natürlich auch Ciri, ne? Das fand ich eigentlich ganz schön in der ersten Folge, dass ja hier Verena, eine Bruxer, also eigentlich eine Art Vampir, Ciri fragt, ob sie nicht ein Monster sei. Und das fand ich wiederum eigentlich ganz schön, so der Rückbezug. Ja, und dieses Dilemma ist natürlich immer, oder diese moralische Hinterfragung auch, ist natürlich ein ganz, ganz starker Bestandteil der Buchreihe und auch der Games natürlich. Also du kannst deinen Mann ja auch nochmal fragen, wie viele Quests hat er angenommen, wo er nachher dachte, so, habe ich eigentlich das richtige Monster umgebracht? Oder hätte ich vor 40 Stunden in diesem kleinen Dorf irgendwo, oder zweite Tür links, hätte ich da nicht irgendwie den Questgeber eigentlich umbringen sollen und nicht irgendwie das Monster?
Und das finde ich so schön auch wiederum in The Witcher, in der Serie, weil genau das schon alles in der ersten Folge passiert. Genau diese Sachen sieht man alle in der ersten Folge. Deswegen finde ich es so cool, dass so viele Games-Logiken da wirklich berücksichtigt worden sind, auch wenn man sich gar nicht an die Games halten wollte, wie du vorhin ja schon gesagt hast, sondern sich davon eigentlich distanzieren wollte. Dafür haben sie sehr, 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 sehr viel Games-Mechanik übernommen.
Ja, wo mir das sehr aufgefallen ist und was ich sehr, sehr gut fand, jetzt werde ich mir die Serie mal sehr loben, dass du schon in der ersten Folge wahnsinnig viele von den Hexerzeichen siehst. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Hast du begriffen nach der ersten Staffel, was Geralt eigentlich für Zeichen beherrscht und was nicht?
Sehr gute Frage. Wenige. Also wenig habe ich das verstanden.
Weil ich fand nämlich auch, dass es gar nicht rüberkam. Er benutzt nämlich so mal dieses Art, also diese Druckwelle, ne? Ich glaube, die benutzt er so mal, aber es ist ganz schnell und ganz komisch geschnitten irgendwo im Dunkel. Ich finde, das wird überhaupt nicht deutlich.
Ja, das stimmt. Das kommt wenig rüber. Das macht er jetzt in der zweiten Staffel natürlich öfter.
Und du siehst, glaube ich, in der 201 schon 3 Hexerzeichen. Also du siehst auch sein Schild, ne? Also seine magische Schutzaura, die er da irgendwie hochgeben kann. Du siehst mit dem Kampf gegen Eskel, siehst du, dass er auch sein Schwert so erhitzen kann, ne? Oder auch so einen Feuerstrahl abschicken kann. Du siehst, dass er auch so er kann ja sein Pferd beruhigen zum Beispiel oder andere Leute, ne, überzeugen. Axie ist das, glaube ich, so eine Art Jedi-Mindtrick, ne? Also du siehst diese Hexerzeichen und auch die Elixiere. Er trägt sie ja mit sich rum und dann
nimmt er sie. Das finde ich ja so cool. Das finde ich so cool.
Und das ist halt natürlich komplette Games-Logik. Ne? Ja. Das ist auch sehr schön in den Games und das fand ich wirklich toll, dass sie das endlich auch mal hier so ein bisschen richtig rübergebracht haben und auch ein bisschen erklärt haben. Weil ich kenne auch viele, die haben Witcher erste Staffel gesehen und dachten die ganze Zeit, warum sieht denn Geralt so komisch aus? Warum ist er denn so weiß und hat schwarze Augen? Wirklich. Und das fand ich wirklich, wirklich toll.
Ja, noch? Vielleicht hilft es dann ein bisschen, egal ob man jetzt das Spiel gespielt hat oder die Witcher Games an sich gespielt hat oder überhaupt irgendwelche Arten von Rollenspielen oder Action Roleplay Games. Ich glaube, das hilft so ein bisschen für das Verständnis von der Serie oder man erkennt da einfach viele, viele Dinge drin wieder, selbst wenn man die Witcher Games nicht gespielt hat.
Noch ein Nachtrag apropos Frauenrollen. Wie findest du denn Triss?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich jetzt mehr in Erinnerung, dadurch, dass sie jetzt rote Haare hat, als in der ersten Staffel, wo sie noch braune Haare hatte. Da fand ich sie ein bisschen blass.
Hat sie rote Haare in der zweiten?
Jetzt so rötlicher zumindest. Also nicht richtig rot, aber die haben so geleuchtet im Licht. Also es ist auf jeden Fall deutlich rötlicher als in der ersten Staffel. Und ich finde ich mochte die jetzt als sie da in Kaer Morhen war, fand ich sie sehr interessant. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, was eigentlich ihre Agenda ist und wo sie steht.
Also witzig, dass du das sagst, mir gar nicht aufgefallen, dass die Haare röter sind. Aber das war natürlich ein Punkt, den viele Buch und auch vor allem Gamer und Gamerinnen genervt haben, ne? Dass sie braune Haare hatte und nicht rote Haare, weil das schon ein sehr bedeutsamer einfach Fakt in ihrer Beschreibung auch ist. Ich finde leider, dass die Schauspielerin, ich habe den Namen mir leider nicht notiert, nicht besonders gut spielt, leider.
Es ist mir nicht aufgefallen, aber insgesamt ist die nicht so unglaublich präsent. Also da sind andere Figuren deutlich präsenter. Wer mir zum Beispiel überhaupt nie mehr aus dem Kopf gegangen ist, ist Calante. Die fand ich Wahnsinn. Hm. Auch die Schauspielerin.
Stimmt, wir sehen sie ja noch einmal kurz, ne? In dem Rückblick auch.
Oder zwei. Ja.
Die spielt auch wirklich toll, stimmt.
Die ist viel präsenter. Und bei Triss irgendwie, die ist so ein bisschen, sind leider ein bisschen farblos geblieben.
Und jetzt müssen wir natürlich noch einmal kurz auf Yen und Geralt kommen. Irgendwann finden die sich ja wieder. Man muss ja auch sagen, dass die lange halt getrennt voneinander sind. Du hast es eingangs schon gesagt, Geralt denkt, Yen wäre tot, ne, bei der Schlacht von Sodden irgendwie umgekommen. Und dann treffen die sich ja in diesem Fruchtbarkeitstempel zusammen, ne? Nelly Tele. Wie fandest du das? Also fandst du, da hat's geknistert? Wie fandst du diesen Tempel? Was denkst du darüber?
Ich fand, das hat überhaupt nicht geknistert. Ich fand es fast ein bisschen zufällig und casual irgendwie, dass die sich da begegnet sind. Und sitzen die da in diesem Vorraum und Ciri hängt ja die ganze Zeit mit rum. Also knistern kann man das nicht nennen, würde ich sagen. Die kommen sich ja dann kurz ein bisschen näher, aber so richtig Spannung ist da nicht. Und es passiert ja dann auch nichts. Allerdings muss man ja auch sagen, das hat Yen die ganze Zeit Dinge im Hinterkopf. Sie hat ja einen Plan und sie ist ja nicht zufällig dort aufgekreuzt. Also insofern ist es vielleicht auch eine ganz clevere Entscheidung gewesen, das dabei zu belassen und diese kühle Distanz irgendwie rüberzubringen.
Das fand ich auch ganz schön, genau wie du sagst, dass sie ja ihr Puls, ne, ist sehr schnell, wo man ja auch sagen kann, ich kann ja auch aus Erregung einen hohen Puls haben, ne? Also es muss ja jetzt nicht die Aufregung.
Er merkt das natürlich sofort.
Aber das fand ich auch ganz schön, dass es nochmal deutlich wurde, dass die Witcher das auch erkennen können. Ich weiß nicht, ob das schon klar war vorher. Das fand ich ganz schön.
Mir war es nicht klar.
Ich muss auch sagen, als sie da in dem Raum sind und sich das erste Mal sehen, ist im Hintergrund so im Anschnitt so ganz dominant so ein Bett zu sehen. Ich dachte auch so, okay, was wollt ihr mir damit sagen? Und dann, glaube ich, kommt Ciri rein, ne? Und Yen natürlich so, Ciri, wer bist denn du? Und so blablabla. Ich fand natürlich ein bisschen schade, ich weiß nicht, wie es dir da ging, die Locations, Militäre. Ich fand, das sah jetzt nicht nach einem Fruchtbarkeitstempel drinnen aus für mich.
Ich dachte auch ehrlich gesagt, das wäre so eine Ausbildungsstätte halt, aber in etwas freundlicher als Kaer Morhen. Ich dachte, es wäre einfach so mit einer großen Bibliothek und da lernen die jungen Menschen was.
Ja,
also mir war das gar nicht so klar.
Also kann man natürlich auch sehen. Ich glaube, wahrscheinlich hast du sogar recht. Also klar, Ciri wird da natürlich ausgebildet. Und ich glaube, Geralt wurde da ja auch zum Teil ausgebildet. Ne? Jetzt sehen wir Ciri in der Ausbildung da gar nicht. Also der Teil ist auch viel, viel länger und größer, ne? Normalerweise. Jetzt ist sie ja gefühlt eine Nacht da, ne? Und länger auch nicht. Aber es ist natürlich, also ich fand, vielleicht ja, Fruchtbarkeitstempel ist vielleicht eine falsche Beschreibung von mir, aber ich fand schon, sage ich mal, ein bisschen simpel, da jetzt einfach einen Gang zu nehmen und irgendwie drei Palmen in einen Blumentopf zu stecken und fünf Kerzen da irgendwie aufzutürmen.
Ja, es war eine sehr lange Flucht, eine sehr lange Gangflucht mit sehr vielen Arches hintereinander.
Und das war ja auch die einzige eigentlich dann Action-Szene, die wir sehen. Ne? Wir sehen noch den bösen Magier, den Firefucker. Ne? Ich nenne ihn immer Rizenze, habe ich ihn, glaube ich, genannt im Buch. Ich weiß keinen Plan, ob er so ausgesprochen wird. Das war, glaube ich, fast die einzige richtige Schwertkampfszene, oder? Die wir in der ganzen Staffel sehen.
Ich muss das kurz nachdenken. Ich glaube, ja. Das war auf jeden Fall die erste, die mir bewusst aufgefallen ist als tatsächliche Kampf.
Weil er kämpft natürlich auch mit den Monstern, ne? Wir sehen diese Szene da draußen, die sehr schön ist mit genau. Ciri, wo dieses einmal dieses Spinnenmonster, einmal dieses mutierte Monster, dann das der Leschen. Aber sag ich mal, wenn er richtig geil gegen Menschen kämpft, ist das, glaube ich, die einzige Szene, die so ein bisschen an den Schwerkampf der ersten Staffel rankommt.
Weil die sich natürlich auch die ganze Zeit in Isolation befinden, beziehungsweise versuchen, möglichst niemandem zu begegnen. Also das ergibt schon Sinn, dass es vorher auch keine Kämpfe gibt, gegen wen auch. Aber ja, das ist tatsächlich die erste große Kampfszene. Und das ist ja Folge, was ist das, 6 oder so?
Ich glaube, krass. Ja, also da dachte ich mir auch schon, boah, also Jeskier kommt ja auch sehr spät erst, taucht erst sehr spät auf, hat eigentlich mit Geralt wenig am Hut, hängt eigentlich mehr mit Yennefer dann rum, was mir aber gefallen hat, diese neue Kombination. Aber ich dachte mir so, das, was eigentlich, glaube ich, den meisten normalen Zuschauern, ne, oder ne, jetzt nicht Buch- oder Gaming-Zuschauern, gefallen hat an der ersten Staffel, nämlich Jeskier und auch die Schwertkämpfe. Boah, ich fand, die kamen ganz schön spät. Ich dachte mir so, ne, Jungs, Mädels, ich glaube, das ist etwas, was Leute sehr gerne sehen wollen, und zwar früher.
Ja, das kann ich, das denke ich auch. Aber irgendwie hat mir das trotzdem besser gefallen als die erste Staffel. Also mir hat das insgesamt, war das für mich kohärenter so in der zweiten Staffel, auch trotz der wenigeren Kämpfe und dieser Choreografien, also die ich in der ersten Staffel auch wirklich cool fand. Also mir hat es sehr gut gefallen, mir das anzuschauen. Und auch dieser Humor ist ja sehr viel zurückgeschraubter gewesen, den ich in der ersten Staffel so schön fand. Den gibt es jetzt in der zweiten auch nur noch viel dezenter. Also an sich nimmt sich The Witcher in der zweiten Staffel sehr viel ernster als in der ersten Staffel noch. Aber mich hat das nicht mehr gestört, weil ich jetzt schon in dieser Welt so drin war. Also ich glaube, die erste ist halt einfach eine wirklich... Die erste Staffel macht es einem sehr, sehr leicht einzusteigen. Und dann in der zweiten bleibt man dann auch drin. Also ich zumindest hatte dadurch, ich war drin und hatte auch Lust weiterzuschauen, obwohl viele Dinge gefehlt haben, die mir in der ersten so viel Freude gemacht haben.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass mir die zweite, dass ich mehr, noch mehr Spaß hatte. Also denkt immer dran, ich habe ja wahnsinnig viel Spaß, ne, beim Schauen.
Es gibt halt nur ganz... kritisiert nur gerne.
Es gibt einfach so, ich weiß nicht, Vanessa, woran das liegt, aber es ist wirklich, es gibt, glaube ich, keine Minute vorbei bei Witcher, wo ich nicht mich über irgendwas aufrege. Und bei Game of Thrones zum Beispiel war das nicht so. Genau, und das, da fand ich nämlich auch, dass die Charaktere enger am Buch waren als hier. Und mit der Freiheit, die ich akzeptiere, ne, und ich auch mag öfter, ne, wir denken an Watchmen, ich mag es, wenn du es anders machst und einen Remix machst, aber hier bist du irgendwie in so einem Mittellimbo, weißt du, du willst dich dran halten, du willst respektvoll sein, triffst aber Entscheidungen, die komplett das Gegenteil tun. Und das, glaube ich, stört mich so. Und deswegen bin ich immer so zwiegespalten. Ich will Spaß haben, ich habe Freude an der Welt, ich mag viele, viele Dinge, die da vorkommen. Ich finde, Cavill ist immer noch super als Geralt.
Oh ja.
Und trotzdem merke ich, dass ich so wütend werde bei so vielen Punkten. Und ich will es gar nicht. Ich merke das wie mein Puls. Weißt du, wer würde jemand das neben mir spüren, würde mein Puls irgendwie auf 180 sein. Nicht aus Erregung, sondern aus Wut. Aber du hast recht. Ich fand auch, dass die sehr gut runterflutschte. Und bis auf das Finale war ich eigentlich auch sehr glücklich. Also bis so Folge 6 bis 7 war ich eigentlich sehr happy. Und dann in 7, 8, wo dann hier der Dämon eigentlich überhand nahm, dachte ich so, oh nee, finde ich doof.
Ja, das kann ich unterschreiben. Also ich hatte auch bis Folge 6 total viel Spaß. Wir hatten ja nur zur Voransicht 6 Folgen bekommen und konnten dann die übrigen 2, so wie alle anderen Menschen auch, am Freitag dann schauen, am Release Day, am 17. Habe ich auch sofort gemacht. Und ich war dann auch so ein bisschen so, oh, okay.
Das war so ein Downer, ne?
Ja, schon ein bisschen. Aber ich hatte trotzdem, also ich muss wirklich sagen, diese Staffel finde ich noch mal besser als die erste. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Ich hoffe, es wird jetzt keine Vater-Mutter-Kind-Story über so eine dysfunktionale Magierfamilie. Oh Gott, das klingt schon so schrecklich. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Nein, auf keinen Fall, das wäre schrecklich. Ich möchte sehr viel mehr über die Elfen wissen. Ich habe voll Bock auf deren Welt. Ich mag deren Machtspiele total gerne. Ich möchte mehr wissen über, was gibt's noch? Über Nilfgaard, der Twist. Wir haben ja den shocking Twist am Ende noch gar nicht erwähnt, Hanna.
Ich wollte gerade sagen, was denkst du darüber? Also ja, wir haben erfahren, dass also die weiße Flamme, ne, eben hier von Emrys, ist also, wir sagen es jetzt, Spoiler,
der Igelmann.
Genau, Ciris vermisster Vater.
Schade, dass er keine Igelform mehr hat. Das hat uns The Witcher jetzt versaut. Das wäre so viel witziger gewesen. Aber das fand ich einen super coolen Twist. Und auch, dass er das Baby der Elfenkönigin hat ermorden lassen, von dem wir erstmal gedacht haben, das wäre ein anderes Komplott gewesen. Das fand ich jetzt cool. Also da habe ich jetzt wirklich große Lust drauf, herauszufinden, was eigentlich seine Agenda ist, wieso er das macht, was vielleicht auch schon im Vorfeld sein Plan gewesen ist. Also ich meine, hat er diese ganze Ehe, ist er die Ehe eingegangen, nur mit dem Ziel, dieses Kind zu haben? Oder, also ich habe so viele Fragen dazu. Ich habe total Lust, das rauszufinden alles.
Also ich kann dir sagen, dass, glaube ich, Buchkennende die Hände in die Höhe geworfen haben und Nein gerufen haben bei der Szene. Oh. Würde ich jetzt mal vermuten.
Also es ist wieder eine ganz starke Abweichung dann offenbar.
Nein, es ist eine ganz, ganz starke Vorwegnahme.
Oh.
Also diese Erkenntnis, glaube ich, ich erinnere mich nicht mehr, wo es ist, aber passiert, glaube ich, erst in Buch 5 oder so.
Vielleicht rechnen die nicht damit, dass sie so viele Staffeln erzählen.
Ach, also ich meine vielleicht.
Okay.
Obwohl, jetzt wo du es sagst. Na gut, aber das ist also generell jetzt in der Timeline einfach eine sehr, sehr starke Vorwegnahme. Gerade weil er es ja auch kundtut im ganzen Thronsaal. Er sagt es ja jetzt nicht irgendwie Frangilla Vigo. Nein, er sagt es ja der ganzen Welt de facto. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Er hätte es ja auch einfach nur Kahir und Frangilla sagen können, zum Beispiel, weißt du?
Ja, ja, ja.
Und das ist einfach, und ich fand es leider auch ein bisschen schade, das wurde so sehr theatralisch, dramatisch inszeniert, weißt du? Bam, 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 hätte noch gefehlt, weißt du? Und so der Zoom, ne, auf sein Gesicht war es ja fast, das war wie in so einer Soap, weißt du?
Ich fand das genauso habe ich das empfunden und ich fand das auch völlig gerechtfertigt.
Nein. Emi ist nämlich auch ein ganz interessanter Charakter eigentlich. Also,
ich will viel mehr wissen drüber, auf jeden Fall. Ich finde es super interessant.
Aber das Ding ist ja, ich meine, das ist ja wirklich schön, dass du sehr befriedigt wurdest vom Ende und halt wahnsinnig gespannt bist, wie es weitergeht. Und das ist ja, glaube ich, das, was die Autorenschaft wirklich erzielen wollte. Und es hat ja auch scheinbar funktioniert bei dir.
Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich habe auch noch mehr Fragen. Also ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen, die vielleicht Menschen, die in einer ähnlichen Situation sich befinden wie ich, nämlich weder die Games gespielt zu haben, noch das Buch gelesen zu haben, sich vielleicht auch stellen. Erste Frage, wer ist die Eulenfrau? Ich liebe sie jetzt schon.
Also das ist Philippa Eilhardt. Das war ganz schön eigentlich. Sobald du die erste Eule sahst, dachte, glaube ich, hat jeder Buchkennende gesagt so, ah ja, Philippa, sehr, sehr gut. Sehr interessante Magierin. Also generell muss ich ja sagen, dass ich liebe diese ganzen Magierinnen in der Welt. Ich glaube, da kommt mein, wie gesagt, mein altes kleines Kindheits-Teenager-Herz wieder hervor. Ich liebe die Lodge of Sorceresses. Ich finde, es ist auch eines der schönsten Worte überhaupt. Kommt auch sehr, sehr stark in den Games vor. Die Games sind ja, also gerade Witcher 3 spielt ja eigentlich nach den Büchern so ein bisschen. Also das ist zeitlich ein bisschen anders. Also das ist zeitlich einfach ein bisschen, wir sind jetzt also in der Buchgeschichte de facto und Philippa Eilhardt ist ein super interessanter Charakter. Ich bin auch sehr froh, dass sie kam. Ich fand, sie kam sehr spät. Ich fand auch sehr, wen sie sehr gut getroffen haben, war Dijkstra. Das war sozusagen dieser sehr muskulöse Dude, den wir aus Outlander kennen.
Der ist ja auch echt crazy.
Und der spielt einfach gut. Also ich finde, das fand ich so ein bisschen schade. Ich finde, du merkst so die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schauspielenden.
Ja.
Und ich finde, Dijkstra, wie gesagt, sorry, ich habe den Namen leider nicht drauf, gehört zu den Besseren.
Der ist auf jeden Fall super stark. Den habe ich mir auch, also der fällt mir jedes Mal auf, wenn er eine Szene hat, der eine krasse Körperlichkeit. Oh. Ich meine, der läuft die ganze Zeit natürlich auch immer halbnackt rum, aber diese Eitelkeit, die der an sich hat, die kommt dadurch sehr, sehr gut durch, finde ich. Man sieht ihn immer vor einem Spiegel, immer wie er seine Muskeln begutachtet. Interessanterweise sehen wir ihn dieses Mal die ganze Zeit halbnackt, während wir Henry Cavill nicht ein einziges Mal halbnackt sehen. Also vielleicht sollte da nochmal Aufmerksamkeit auf jemanden anders gelenkt werden.
Ja, und es ist ein bisschen komisch. Selbst Jeske, glaube ich, sehen wir oben ohne, ne?
Stimmt, ja.
Also wir sehen mehr Männer oben ohne als Frauen.
Ja. Und das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich finde, dass diese Serie einen ganz starken weiblichen Blick hat. Also es gibt ja viel Theorien über den sogenannten Female Gaze. Und ich finde, dass diese Serie das sehr stark bedient. Und es scheint mir auch so, als ob das auch die Bücher täten von dem, was du erzählst. Also wie die Körper aufgenommen werden, wie die Regie quasi den Blick über Körper führt und wie die inszeniert sind. Also ich meine, dass Henry Cavill mit wirklich Öl eingeschmiert auf einem Bett liegt, damit es schlitzig ausschaut und solche Sachen. Das, also all diese Dinge, auch wie die Kamerafahrten sind in solchen intimen Szenen und so weiter, das bedient, finde ich, schon sehr stark eher einen wahrscheinlich, also einen angenommenen, sage ich jetzt mal, hetero-Frauenblick oder so, als es so eine klassische Serie machen würde, die dann wahrscheinlich eher auf die weiblichen Körper gehen würde.
Aber fandest du das auch in der ersten Staffel, wo wir ja doch, fand ich, sehr viel von Jennifer auch gesehen haben? Und ich fand, es war eigentlich, ich weiß nicht, ob es male-gazy war, würde ich auch sagen eher nein, aber ich fand, es war jetzt ein nicht frauenzentrierter Blick unbedingt darauf.
Ich meine, sie ist eine schöne Frau. Ich finde, das widerspricht sich nicht unbedingt bei ihr, weil sie wurde ja nicht von oben herab quasi oder irgendwie, wie soll ich sagen, also alle Frauen, die ich jetzt nackt oder halbnackt in dieser Serie gesehen habe, und ich habe mir extra nochmal so ein paar Sachen von Game of Thrones auch angeschaut, ich finde, dass der Blick ein völlig anderer ist, den die Serie hier, den The Witcher einnimmt. Also auch die Szenen, wo wir Yennefer sehen, wie sie zum Beispiel in diese Badewanne steigt zu Geralt, wie sie da gefilmt ist oder wie auch ihre Haut ausschaut oder so. Ich finde schon, dass das sie nicht bloßstellt oder auch nicht degradiert oder so. Also, und sie sieht einfach ästhetisch sehr schön aus. Das Einzige, was ich kritisch finde, sind ihre Transformations.
Ich wollte gerade sagen, die sehe ich mir auch gerade vor mir. Also ich gebe dir
wirklich schwierig.
Also ich gebe dir recht, wir haben nicht diesen klassischen Male Gaze, wo erst so die Kamerafahrt beginnt an ihrem Hintern und geht dann hoch ungefähr, ne? Oder beginnt auf ihrem Busen und geht dann ins Gesicht, ne? So, also ich überspitze es jetzt, ne? Das sehen wir nicht, ganz klar. Und du hast absolut recht, es hat auch irgendwie eine Art von, wir sehen ja auch die Macht, ne, von den Magierinnen. Also es wird ja immer verbunden mit Macht und es ist jetzt nicht genau ein unterschiedliches Machtverhältnis oftmals. Wie gesagt, bei den Transformationen, das hat mich extrem gestört. Und das sind auch die sind so in mein Gehirn gebrannt irgendwie.
Die verstehe ich auch einfach nicht. Also ich finde die insgesamt nicht gelungen. Auch die, also diese ganze Transformationsgeschichte, warum sie schöner sein sollte, so nach einem, ich weiß einfach nicht, was das bringen sollte. Das ist eine Kritik, die ich insgesamt an der Figur habe. Ich weiß nicht, ob das auch im Buch so angelegt ist, aber dieser Fokus auf, sie ist erst etwas und erst mächtig, wenn sie diese zu dieser wunderschönen, perfekten Frau wird, sozusagen, die sie offenbar vorher war, sie irgendwie makelhaft, was halt, ja, also irgendwie finde ich das super schwierig.
Aber das ist, kurze Klammer, das ist echt ganz witzig, weil ich durfte ja einmal bei Bada Binge auch darüber reden und ich hätte das immer so verstanden in den Büchern, also diese ganze Vorgeschichte von Yennefer ist kaum besprochen in den Büchern. Du erfährst sehr wenig von ihrer Vorgeschichte. Da wurde viel auch dazu jetzt geschrieben in der Serie. Und ich habe das immer so verstanden, dass die Transformation eigentlich gar keine physische Transformation ist, sondern dass das meiste eigentlich, die schöne Yennefer, die wir sehen, sind eigentlich Zauber. Und dass die Yennefer darunter eigentlich immer noch irgendwie ein bisschen zu lange Nase hat und ein bisschen irgendwie krummen Mund oder irgendwas, was jetzt ihre Imperfektionen sind. Und ich glaube, den bisschen, ich weiß nicht, ob sie einen Buckel hatte oder nicht, ich glaube nicht. Also richtigen, also sorry, sagt man Buckel, ich weiß nicht, also eine, so extrem sah sie nicht aus, sage ich mal. Es geht um kleinere Verschönerungen, die sie auf jeden Fall mit einem Zauber macht. Und das Interessante ist, dass Geralt da auch hindurchblicken kann. Und daran erinnere ich mich noch sehr gut an den Büchern. Ich weiß aber, dass ich das, glaube ich, auch so wiedergegeben habe bei der Binge. Und da war ein riesen Kommentar hin und her von irgendwie, weiß nicht, 40 Kommentaren, wo manche das irgendwie anders im Buch gelesen haben. Deswegen also dafür auch gar keine Garantie. Aber es war zumindest, soweit kann ich mich erinnern, eine nicht so krasse physische Transformation, wie es hier in der Serie war, soweit ich mich erinnere. Zumeist auch nicht so intensiv beschrieben, wenn dann vielleicht nur ein Nebensatz oder so.
Super interessant, weil ich meine, es wird natürlich dieser Schmerz, den sie dafür auf sich nimmt, diese Pein, diese Folter, die das ja eigentlich ist, wird da total gut gezeigt. Aber ich finde, dass das auch gleichzeitig ein merkwürdiges Bild von Weiblichkeit irgendwie transportiert. Also egal, also dieser ganze, allein dieser Stuhl, wie sie da sitzt,
kriegen wir ja alle Ängste, ja,
Logo. Gynäkologischer Eingriff, ja. Also es ist alles einfach so... so grauenvoll. diese Szene möchte ich gerne vergessen und werde es wahrscheinlich nicht mehr.
Deswegen, ne? Aber es ist interessant, dass du generell die Einstellung so siehst, aber ich gebe dir recht, also zum Beispiel, ich mochte auch Yennefer jetzt in der zweiten Staffel sehr gern, weil ich finde immer, es war wirklich was Empowerndes dabei und ich fand auch ganz cool diese eine Szene und deswegen, ich fand das wirklich eine tolle Szene, ich weiß, viele mögen sie nicht, aber wo sie keine Kräfte mehr hat und dann Jeskir befreit, indem sie so tut, als wäre sie betrunken und dann den Magier da so anspuckt mit seinem eigenen Feuerfinger da. Ja.
Ja, ich fand das toll. Also ich fand auch dadurch hat sie einfach nochmal als Charakter viel bei mir gewonnen, als sie keine Kräfte mehr hatte, wie sie sich geschlagen hat, was sie getan hat, wie sie auch ihre Witz und ihre Klugheit eingesetzt hat und so. Also, und auch, dass man ihre Verletzlichkeit noch stärker wahrgenommen hat.
Und das ist aber ganz interessant, weil ich glaube, Buch-Jennifer, die Vorstellung, dass sie keine Kräfte mehr hat, ist unvorstellbar. Mhm. Weil die so eng mit diesen Kräften verwoben ist und wie gesagt ja auch eine der mächtigsten Magierinnen ist und sich auch deswegen immer gegen die anderen Magierinnen eigentlich irgendwie halten kann, obwohl sie oft in diese ganze Intrigen und so eigentlich gar nichts mit zu tun haben möchte, teilweise.
Immerhin kriegt sie ja ihre Kräfte wieder zurück und auch da, das fand ich auch irgendwie auch sehr logisch, wie sie dann wieder zurückerlangt. Also insgesamt bin ich mit Yennefers Weiterentwicklung sehr d'accord.
Ich auch, ich auch. Ich glaube, ganz ehrlich, Vanessa, ich glaube, du musst die Bücher anfangen zu lesen. Du interessierst dich doch für Fantasy.
Mal sehen. Also für die Figuren auf jeden Fall. Das sind einfach auch gute Figuren, die ich hier sehe. Also so auch der Witcher ist eine gute Figur. Es sind schöne, es sind wirklich interessante, coole Figuren. Ich hätte super gerne zum Beispiel auch sehr viel mehr über Renfri gewusst. Die finde ich immer noch total spannend. Und ich weiß, dass die eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber
und die kam viel zu kurz, fand ich im Piloten.
Ja, das ist genau das meine ich. Also die hätte ich super gern mehr darüber erfahren. Ich habe noch eine einzige Frage, wenn ich darf.
Ja, bitte. Oh Gott, sorry, ich habe schon so lange überzogen.
Das ist nur eine Sache, und zwar The Wild Hunt. Sind das wirklich so apokalyptische Reiter? Was ist das? Weil deren Namen, also The Wrath of Morhog oder so, das klingt für mich nach einer Metalband. Und auch wie es inszeniert war, sah es halt aus, als wäre es irgendwie aus einem Video von 1989 oder so.
Ja, also The Wild Hunt, ich meine, du weißt ja auch, dass dein Mann dann also Witcher 3 gespielt hat und das hieß ja, ne? Witcher 3, The Wild Hunt, ne?
Genau.
Ich glaube, kein The, wenn ich mich recht erinnere. Das ist eigentlich sozusagen, also aus dem Spiel natürlich, jetzt aus dem dritten Spiel vor allem mehr oder weniger der Endgegner, ne? Wenn du so willst. Und dieser Name, den du gerade sagtest, klingt natürlich wirklich sehr wie eine Metalband, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir wirklich verraten will, wer das ist, denn das sind welche, es geht dann, spielt damit einher von einer Gruppe, die du schon genannt hast, die du auch interessant findest, aber ich will sie eigentlich nicht spoilern.
Das klingt gut. Dann bin ich total zufrieden damit, dass ich jetzt damit auf Staffel 3 warte und dass hoffentlich dann noch was richtig Cooles mit denen passiert.
Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, die Erklärung, was die eigentlich sind, wird dich nochmal so, machen, weißt du?
Okay.
Mhm. Ich will dir das eigentlich nicht nehmen.
Damit bin ich völlig fein. Ich glaube, damit können alle anderen wahrscheinlich auch leben. Und wenn nicht, dann lest die Bücher.
Aber es war ganz interessant, so wie ich das gesehen habe, ist ja auch dann der Dämon so ein bisschen in den Anführer reingegangen, oder? Habe ich das richtig gesehen so oder interpretiert? Das wäre was, also klar.
Ich hätte es auch so verstanden.
Und Iridin heißt er, glaube ich. Also das wäre jetzt was Neues natürlich, was das jetzt, also das, wie gesagt, der Dämon ist alles, die Dämonen, sorry, so rum ist was Neues für uns Buchkennende. Aber nee, ich will dir nicht verraten, was die Wild Hunt eigentlich ist und was ihre Agenda ist oder woher sie herkommen. Nee, das freue dich auf Staffel 3, wenn es dort schon auch geklärt wird, wahrscheinlich.
Damit kann ich sehr gut
leben. Vanessa, zum Abschluss, hört den Podcast, gib Intro, bewertet ihn bei Spotify und auf Apple Podcasts und überall anders noch. Wo kann man dir noch folgen in Social Media?
Auf Social Media könnt ihr mir folgen, ja. Unter dem Namen, das ist jetzt wirklich kompliziert, ich hoffe, du verlinkst es einfach, SNCFXTN, damit findet ihr mich.
Was heißt das eigentlich? Willst du es verraten? Das habe ich schon öfter mal gefragt.
Das ist eine völlig bescheuerte Abkürzung mal gewesen. Und zwar Sonic Fixation ist es einfach ohne Vokale drin. Do not ask. Ich habe erst immer meine Zockernamen von früher benutzt. Und die sind aber so, die gehen gar nicht, die kann ich nicht benutzen mehr. Und deswegen war irgendwann dann die Frage, fucking hell, was nehme ich denn jetzt für einen Namen für Social Media? Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich an diesem Punkt angekommen bin, aber es war offensichtlich keine besonders gute Idee.
Nein, ich verlinke es natürlich. Sag nochmal ganz kurz, SNCF? Nee.
XTN.
Weil SNCF, für mich sieht das immer aus wie die Bahn in Frankreich.
Frankreich, ja.
So kann ich mir das nämlich merken. Deswegen, okay. Ach super, Vanessa. Nee, dann vielen, vielen Dank. Danke dir, dass wir einmal hier so diesen Clash von, Fantasy, Buch, Games und Spaß, Trash Amüsement, dass wir das haben einmal besprechen können. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch irgendwie gefallen. Abonniert natürlich auch die Serien-Junkies oder jetzt bewertet sie, das wusste ich gar nicht, bei Spotify, dass es das jetzt gibt.
Sorry. Ist das neu, seit Freitag.
Oh shit, seit Witcher, okay. Tut das natürlich auch sehr gerne und frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, je nachdem, wann ihr uns hört und alles, alles Gute. Bleibt gesund.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich danke dir, Vanessa. Vielen Dank.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.